Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk. Und es ist eigentlich eine meiner Lieblingsepisoden. Wildcard Wochenende steht bevor, heißt 6 Spiele, die es da gibt. Samstagabend bis Montag auf Dienstagnacht die volle Ladung Football und im Spiele, wo es definitiv um was geht. Es ist ein bisschen eine getrübte Freude, denn alle, die es auf der Plattform sehen, haben es schon gemerkt. Ich bin alleine. Alle, die es hören, haben Flo noch nicht gehört, werden ihn heute auch nicht hören. Wir sind heute oder ich bin nur zur Hälfte da, denn der liebe Flo fehlt aus persönlichen Gründen. Es gab einen Trauerfall in der Familie. Ich glaube, jeder hat Verständnis, dass er keinen Kopf hat, heute sich um den Podcast zu kümmern. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Dementsprechend kann ich eigentlich auch nur von meiner Seite sagen, nimm dir alle Zeit der Welt, lieber Flo. Mein Beileid natürlich auch, das gehört sich natürlich auch noch zu Beginn gesagt zu haben. Aber das Schöne ist, in unserer Endzone-Football-Familie, alle Experten, Kommentatoren waren eh schon bereit mitzumachen, haben sich auch bereit erklärt, nur mit mir das zu machen. Denn was haben wir heute vor? Wir sprechen über alle 6 Spiele, die jetzt anstehen an diesem Wildcard-Wochenende. Und eben mit 6 Kommentatoren bzw. Experten freue ich mich extrem drauf, mit allen zu sprechen. Und bevor wir da dann reingehen, war ja Black Monday. Dementsprechend war in der NFL auch ohne Playoffs einiges los.
Die News.
Ja, dann freue ich mich, dass ich es nicht alleine machen muss, den News-Part, sondern Nadine Rassit, unsere Expertin, mit dabei ist. Warum sie eigentlich mit dabei ist, hört ihr gleich oder seht ihr gleich. Erstmal danke dir, Nadine, und dir auch natürlich ein frohes neues Jahr. Schön, dass du mit die News durchreitest mit mir.
Ja, danke, danke. Ebenso ein frohes neues Jahr. Schön, dass ich da sein darf.
Weil es war Black Monday, das ist jetzt nicht der schönste Montag in der NFL-Saison und dementsprechend ist die Liste extrem lang. Alleine wäre es echt furchtbar langweilig gewesen. Also lang, Betonung liegt auf lang, aber mit dir ist es dann kurzweiliger. Lass uns vielleicht gleich reinstarten, denn es gibt wirklich ein paar. Also Antonio Pierce bei den Raiders, nicht mehr Head Coach, hat er während der 2003er-Saison übernommen. Weiß nicht, warst du jetzt ganz groß überrascht? Er, glaube ich, selber war tatsächlich überrascht, was man so vernehmen konnte, war aber sportlich nachvollziehbar, oder?
Ja, sportlich war es auf jeden Fall nachvollziehbar, aber das war, glaube ich, so eine der größten Überraschungen, weil er ja noch am Montag vor dem Team stand und genau, ja auch noch positiver Dinge war und jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass er seinen Job verlieren wird. Und am Ende war es dann doch so. Und ich meine, er hatte dann nach Josh McDaniels übernommen, aber die Raiders haben nun mal seitdem einfach sportlich keine Fortschritte erzielt. Und nur 4 Siege reicht nun mal nicht und das sind die wenigsten seit 2018 und da war aber auch einfach schon viel los und währenddessen ja schon der Offensive Coaching Staff gefeuert und jetzt am Schluss war dann vielleicht doch irgendwie erwartbar, dass auch der Head Coach losziehen muss.
Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht ein Offensive-Minded Head Coach kommt, aber das ist nur meine Meinung. Der GM Tom Telesco, der darf bleiben, der kam ja erst von den Chargers, bekommt also nochmal eine Chance. Bin ich sehr gespannt, wer dann da kommt. Wir gehen jetzt nicht alle Gerüchte durch, weil dann wird es wirklich zu lange, wer da wo jetzt überall Interviews hat und gerüchtet wird, das führt zu weit. Aber Tom Brady wird bestimmt seine Finger bei den Raiders mit Spiel haben. Ah, Tom Brady ist eigentlich eine gute Überleitung zu den Patriots. Da hat er seine Finger nicht mehr im Spiel. Jared Mayo ist aber auch nicht mehr mit dabei. Der wurde nach einem Jahr entlassen. Da hat Robert Kraft so ein bisschen die Schuld auf sich genommen, hat gemeint, das war ja schon von Jahren klar für ihn, dass der mal Head Coach wird. Und nachdem Anfragen von anderen Teams letztes Jahr kamen, er war ja schon mit im Staff mit dabei, hat er sich entschieden, ihn zum Head Coach zu machen. Ist jetzt auch keine ganz große Überraschung. Es war ein unglückliches erstes Jahr. Trotzdem, vielleicht hätte ich ihm persönlich noch ein zweites Jahr gegeben, weil so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit waren jetzt nicht so weit auseinander, glaube ich, oder? Eigentlich.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube, da war im Hintergrund einfach noch viel los und es war nicht eine rein sportliche Entscheidung, die da gefällt wurde. Ich meine, klar, eine 4-13-Bilanz ist nicht das, was man möchte und schon gleich gar nicht die New England Patriots wollen, aber die Fußstapfen waren nun mal riesig, denn die Fußstapfen von Bill Belichick muss man erstmal füllen und viele haben gesagt, das war eine absolute Fehlentscheidung, Jared Mayo überhaupt zum Head Coach zu machen, das sehe ich ganz anders. Ich meine, Robert Kraft kennt ihn seit 17 Jahren, seit dieser noch Rookie war und der kennt Bill Belichicks Defense sehr gut. Aber wie gesagt, diese Fußstapfen sind groß. Aber man munkelt natürlich auch, dass er den Lockerroom nicht so ganz unter Kontrolle hatte, dass er vor der Presse nicht so aufgetreten ist, wie man wollte. Aber da muss ich jetzt sagen, Bill Belichick war ja jetzt auch kein Presseprofi, wenn man es mal so sagen darf. Genau, aber Überrascht bin ich jetzt nicht, aber ich kaufe Robert Kraft auf jeden Fall ab, dass es ihm nicht leicht fiel. Und diese Dynastie New England Patriots, die gab es ja auch nur, weil sie an Kontinuität festhalten. Und das entspricht ja eigentlich so gar nicht ihrer Philosophie, dass sie jetzt nach einem Jahr schon wieder einen neuen Headcoach suchen müssen.
Ich glaube auch, dass sportlich konnte man so ein bisschen mitrechnen, aber da war viel im Hintergrund, wie du sagst, auch mit den Medien, das waren nicht immer die besten Auftritte. Aber was willst du von einem erwarten, der zum ersten Mal Coach ist? Vielleicht war dann die Entscheidung vorher schon der Fehler bei Robert Kraft, dass das Herz sich ein bisschen zu sehr durchgesetzt hat statt die Vernunft, wer weiß schon. Ich glaube, die nächste Entlassung können wir ein bisschen schneller machen, weil die ist wirklich keine Überraschung. Doug Peterson ist nicht mehr Cheftrainer der Jaguars in Jacksonville. Wird es nach 3 Jahren einen neuen Mann geben? Ja, also das hat mich jetzt überhaupt nicht schockiert.
Nee, also es, ja, was sollen wir groß dazu sagen? Es lief nicht. Ich meine, natürlich war es auch ein schweres Jahr und Trevor Lawrence verletzt und so weiter, aber naja.
Das hat sich angedeutet.
Ja, genau. Ich glaube, da können wir auch direkt einen Punkt dran machen.
Da brauchen wir nicht viel sagen. Trent Baalke, der GM, der darf bleiben. Hat mich jetzt schon auch ein bisschen mehr überrascht. Dachte, vielleicht wird komplett Tabula Rasa gemacht, wobei der Owner Khan schon gemeint hat, jetzt soll's aber laufen. Also der Druck wird nicht weniger. Bin dann gespannt, ob da so ein großer Name kommen wird bei den Jaguars. Aber das soll jetzt nicht heute das Thema sein, wer da gerüchtet wird. Dann gehen wir zu denen über, die bleiben dürfen. Starten mit den Giants. Brian Daboll bekommt eine neuerliche Chance. Auch der GM Joe Shane darf bleiben. Weiß ich gar nicht, wie ich selber sehen soll das Ganze. Daboll könnte unter Umständen das Playcalling wieder abgeben. Hat es ja übernommen, nachdem Mike Kafka, oder hat es von Mike Kafka übernommen, das Playcalling, nachdem es nicht lief. Jetzt bekommt er wahrscheinlich nochmal einen Shot mit seinem Quarterback, den er haben will, in Anführungszeichen. Wer auch immer das dann sein mag.
Ja, und ich glaube, da sind wir ja auch schon bei dem Punkt, dieses Quarterback-Karussell, und da sind einfach auch schlechte Entscheidungen getroffen worden. Wer auch immer da dann hauptverantwortlich ist für das, was passiert ist, aber eben dieser Daniel Jones-Vertrag, dann auch der Umgang mit Saquon Barkley, der dann so eine Saison hinlegt, aber eben nicht bei ihnen, und eben dieses ganze Quarterback-Drama, und das ist jetzt für sie oder auch laut Owner Prior Nummer 1 natürlich, den richtigen Quarterback zu finden. Der Owner hat aber auch schon verkündet, naja, seine Geduld ist jetzt langsam am Ende, also das muss schon der richtige Quarterback gefunden werden und es muss jetzt auch bergauf gehen, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sich von Brian Daboll beispielsweise während der Saison verabschieden.
Könnte passieren, ja. Ich halte ihn immer noch für einen guten Coach, aber jetzt ist das Jahr, wo er liefern muss, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr, weil du eben vermutlich unter Umständen, sagen wir es mal so, deinen Quarterback bekommst, den du wirklich haben willst, und dann hast du danach einfach keine Ausreden mehr. Gehen wir zu den Indianapolis Colts, Shane Steichen und auch da der GM Chris Ballard bleiben. Ich hätte es ein bisschen krass gefunden, wenn Shane Steichen entlassen worden wäre. Sie haben auf der defensiven Seite, da gab es dann den Sündenbock Gus Bradley. Der wurde entlassen, der kam 2022 von den Las Vegas Raiders. Die Defensive war auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Mhm. Das wiederum überrascht mich nicht so bei Steichen. Mich hätte es schon mehr überrascht, wenn sie ihn entlassen hätten. Aber auch da muss ich sagen, letztes Jahr war für mich ein Coach of the Year Kandidat. Mhm. War vielleicht sogar mein Kandidat Nummer 1. Dieses Jahr fand ich sehr, sehr enttäuschend.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man es dann auch wieder so sehen. Klar, enttäuschend und seit 4 Jahren keine Playoff-Teilnahme. Aber auf der anderen Seite, in den letzten beiden Jahren haben sie es geschafft, dass sie bis Woche 17 eigentlich nicht eliminiert waren. Also irgendwie waren sie ja doch noch fast bis zum Schluss im Rennen. Also ganz so schlecht war es jetzt auch wieder nicht, aber war natürlich auch wieder unglücklich. Und klar, da müssen wir immer wieder über die Quarterbacks reden, weil es war auch unglücklich. Im ersten Jahr dann die Schulterverletzung von Anthony Richardson und dann, dass sie dann mit Gardner Minshew gegangen sind. Dieses Jahr Richardson wieder mit Problemen. Dann lassen sie Joe Flacco ans Ruder, und der dann auch wieder gebencht wird. Und da ist einfach viel los gewesen. Und dann zu sagen, naja, bis Woche 17 war eigentlich noch alles offen, hätte fast schlimmer kommen können.
Das stimmt. Es darf nicht schlimmer kommen, weil dann ist, glaube ich, Shane Steichen weg. Aber auch da halte ich persönlich, glaube ich, jetzt erstmal für die richtige Entscheidung. Zumindest auf der Trainerposition. Chris Ballard, ja, da sind die Entscheidungen. Colts sind halt in der Offseason auch immer sehr, sehr zurückhaltend. Da geht es immer darum, eigentlich die eigenen Spieler zu verlängern, die Verträge zu verlängern. Vielleicht mal ein bisschen mehr Input von außen würde der Mannschaft vielleicht gar nicht so schlecht tun.
Ja, bin aber defensiv gespannt, auf jeden Fall dann auch.
Ja, absolut. Da gibt es auf jeden Fall Output oder Input von woanders her. Gehen wir zu den Miami Dolphins. Mike McDaniel, der bleibt, und auch da der GM Chris Greer, die weitermachen dürfen. Gab dann auch noch nach dem letzten Spiel gleich Gerüchte über Tyreek Hill. dass er einen Trade gefordert hat, weil er wohl im Spiel gesagt hat, er will nicht mehr zurück. Jetzt war ein Jahr, glaube ich, nicht in den Playoffs oder ist nicht in den Playoffs und ist gleich eine beleidigte Leberwurst. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Auch da Mike McDaniel, ich glaube, es gab gar nicht viele andere Möglichkeiten. Ich muss sagen, während der Saison habe ich auch mal mit dem Gedanken befasst, vielleicht ist für Mike McDaniel die Zeit vorbei, aber Tua ist jetzt im nächsten Jahr noch auf jeden Fall unter Vertrag. Ich glaube, danach kommst du dann raus aus dem Vertrag und Tua und Mike McDaniel, das gehört, glaube ich, zusammen bei den Dolphins. Dementsprechend, nächstes Jahr ist wahrscheinlich so der letzte Shot und dann könnte man da alles einreißen in Miami, was das anbelangt an Personal, was jetzt da ist.
Ja, aber da braucht es Kontinuität und man findet es nicht oft, dass der Offensive Coordinator und der Quarterback auf der gleichen Wellenlänge schwimmen quasi und das tun die beiden und es bekommen alle, sowohl der Head Coach als auch der GM, das vollste Vertrauen vom Eigentümer und das hat er auch ganz offen so kommuniziert und demnach soll da auch alles so bleiben, wie es war.
Genau, also da geht's weiter. Dann haben wir es, glaube ich, erstmal mit den Head Coaches. Doch, das sollte, glaube ich, alles sein an Head Coaches. Gibt nochmal eine GM-Veränderung bei den Tennessee Titans. Jetzt muss ich sagen, dass ich richtig ausspreche. Carthone, irgendwie so wird er ausgesprochen.
Oh ja, irgendwie so, genau.
Auf jeden Fall war es eine enttäuschende Saison mit 3-14. Haben zwar den Nummer 1 Draft-Pick bekommen, aber da muss man schon sagen, bei den Titans habe ich mehr erwartet, vor allem, weil man viel Geld investiert hat. Das hat sich so gar nicht ausgezahlt, muss man dazu sagen. Der wurde letztes Jahr noch zum Executive Vice President befördert, also nochmal GM plus eine Stelle dazu. Ja, ich glaube, da war zu viel Geld auf der Straße dann liegen geblieben, was man sich anders erhofft hat.
Ja, das ist vermutlich so. Recht viel anderes habe ich auch noch gar nicht gehört oder gelesen. Fakt ist, dass sie so schnell wie möglich einen finden müssen, weil sie haben den First Overall Pick zu machen in ein paar Monaten und irgendjemand muss diese Entscheidung treffen und natürlich die Verantwortung dafür übernehmen. Deswegen stehen sie insofern unter Druck, als dass sie jetzt wirklich Asset einen GM brauchen.
Wäre nicht schlecht. Brian Callahan darf als Head Coach weitermachen. Finde ich die richtige Entscheidung. Auch da so, erstes Jahr ist immer schwierig, da das hundertprozentig zu bewerten. Wenn es jetzt komplett katastrophal gewesen wäre, glaube ich, wäre es vielleicht da auch schon vorbei gewesen. Finde ich aber nicht schlecht, dass sie da bei ihm bleiben. Sondern lass uns auf die Offensive- oder Defensive-Coordinator-Seite übergehen. Mhm. Also die Cincinnati Bengals haben Lou Anarumo entlassen. Das kam, glaube ich, auch nicht ganz aus heiterem Himmel. Die Defensive, das große Problem bei den Cincinnati Bengals. Ich glaube, mit einer einigermaßen mittelmäßigen Defensive wären die Playoffs locker drin gewesen. Das war nicht der Fall. Auch der O-Line-Coach, der Linebackers-Coach und der D-Line-Coach müssen gehen. Ich glaube grundsätzlich, weiß ich, wie du siehst, Anarumo halte ich grundsätzlich für einen guten Defensive-Coordinator. Aber irgendwie bei den Bengals, das war auch die teuerste defensive Unit, glaube ich, eine der teuersten auf jeden Fall der Liga. Die haben es einfach jetzt über Jahre nicht hinbekommen. Ein gutes Jahr oder ein mittelmäßiges Jahr, ansonsten war es Mist, sorry.
Ja, irgendwie und irgendwas hat da auf jeden Fall nicht gepasst. Und Anarumo bekommt auch ganz sicher wieder einen Job. Also das ist jetzt nicht so einer, der in Anführungsstrichen unehrenhaft entlassen wird, sondern man weiß natürlich um seine Qualitäten und der wird auch ganz sicherlich wieder unterkommen. Und der hat ja sogar einen Spitznamen als Mad Scientist, weil er schon in der Lage ist, gute Gameplans aufzustellen, aber bei den Bengals hat es nicht sein sollen, aber da hat viel irgendwie nicht sein sollen, diese Saison, und da musste natürlich jetzt auch was passieren einfach.
Ja, gegen Chiefs hat der Matchplan immer ganz gut funktioniert. Das reicht aber nicht, um dann weiterzukommen in einer Saison. Die Seattle Seahawks haben ihren Offensive-Koordinator entlassen, Ryan Grubb, der jetzt weg ist, auch da nach einer Saison. Weißt du, wie du das siehst?
Ja, also es kam ja nichts Großartiges dabei raus. Geno Smiths Saison war nicht besser unter ihm. Ganz im Gegenteil, war das Laufspiel dann unterdurchschnittlich. Und naja, der kam von der University, was man ja oft auch tut, weil man braucht ja auch diesen frischen Input und die neuen Ideen dann auch immer mal wieder vom College oder von der Universität. Deswegen gehen ja auch NFL-Coaches mal wieder an die Uni. Das ist ja alles nicht schlecht, aber irgendwie hatten sie da auch nicht allzu viel Vertrauen in ihn und die Seahawks Offense war ja auch nicht überzeugend.
So, Cleveland hat Ken Dorsey kurz nach dem Spiel eigentlich schon entlassen, ihren Offensive-Coordinator. Letztes Jahr wurde er bei Buffalo entlassen. Da hat dann Joe Brady stark übernommen, muss man mittlerweile sagen. Und auch der O-Line-Coach Andy Dickerson ist weg. Ja, bei den Browns, glaube ich, wird alles ein bisschen umgemodelt. Stefanski, wie es scheint, als Head-Coach darf bleiben. Bin ich aber auch nicht komplett vom Stuhl gefallen mit Ken Dorsey.
Nee, auf keinen Fall. Und da ist viel passiert und ich finde, bei den Browns liegt so einiges im Argen und auch auf der Quarterback-Position müssen sie sich da jetzt mal eine finale Lösung überlegen, die vielleicht nicht ganz so viel kostet und vielleicht ein bisschen smarter ist und dann wird es schon laufen.
Ja, schauen wir mal, ob es dann läuft. Dann gehen wir noch zu den Niners und dann sind wir fast schon durch. Die haben, das ist vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, Special Teams Coordinator Brian Schneider entlassen. War auch nicht so überraschend, weil Moody echt eine schwache Saison hatte. Auch im Punting Game war es nicht so gut, wie man es kennt. Nick Sorensen, der Defensive Coordinator, kommt auch nicht zurück. Der soll wohl im Club bleiben, einen anderen Job bekommen. Auch da, das hat sich abgezeichnet, oder? Dass mit Sorensen sie nicht zufrieden waren.
Ja, tatsächlich auf eigentlich alle außer Shanahan war fast klar, dass da was passieren könnte. Ja, Moody hatte eine unterirdische Saison. Und da kann natürlich nicht nur der Special Teams Coordinator was dafür, sondern es war schon, da hat er mental auch einfach, also Moody hat da mental auch einfach eine Blockade gehabt, aber nichtsdestotrotz, die Special Teams waren nicht gut. Aber gerade die 49ers, das ist so ein Team, das man in der Offseason auf jeden Fall beobachten muss. Weil da passiert so einiges. Ganz viele werden Free Agents. Wie machen sie weiter? Was bekommt ihr Quarterback für einen Vertrag? Und deswegen ganz, ganz spannendes Team auf jeden Fall für die Offseason.
Absolut, die wollen wieder zurück nach ganz oben, nach einem Down-Year. Glaube ich, werden sie auch nächstes Jahr wieder richtig angreifen. Dann nehme ich mal zwei Namen in den Mund. Robert Saleh und Jeff Ulbrich sind Kandidaten oder sind die Wunschkandidaten für den Defensive Coordinator Spot. Saleh, der ja auch Head Coach Interviews hat. Ulbrich, mit dem hat man letztes Jahr schon geliebäugelt. Ich glaube, das wäre so ihr Wunschkandidat, der jetzt interimistisch bei den Jets war. Ich glaube, das wird Jeff Ulbrich. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen für die Niners. Und das wäre, glaube ich, ein starkes Hiring.
Ja, Saleh kennt man ja, war ja schon dort, ist
War
ein alter
schon.
Bekannter, ist jetzt auch möglich. Ja, ich habe da noch so gar keine Tendenzen, muss ich gestehen.
Müssen wir auch jetzt noch nicht haben, es ist Anfang Januar. Lass uns da noch ein bisschen abwarten. So, dann sind wir mit den News durch. Perfekt. Und du bist eigentlich vor allem da, weil wir auf eines der sechs Wildcard-Spiele schauen wollen. Das war jetzt sehr nett von dir, dass du mit eingesprungen bist bei diesem News-Part. Vielleicht als Erklärung für euch. Wir haben die sechs Wildcard-Games logischerweise und holen uns dann sechs Experten, der Zone-Experten dazu und sprechen mit allen genau 8 Minuten. Das ist nicht die härteste Tür Berlins, das ist das härteste Handy Münchens. Da werden 8 Minuten eingestellt und dein Spiel, Nadine, was du unter anderem begleiten wirst, sind die LA Chargers bei den Houston Texans. Da haben wir den fünften gegen den vierten aus der AFC. Das ist Samstag ab 22 Uhr live auf der Zone mit Flo und dir. Und da würde ich mal sagen, Nadine, you are, warte, ich muss den Timer noch finden, on the clock, um ein bisschen Draft-Atmosphäre reinzubringen. Nehmen wir mal ein bisschen über die Matchups reden, was vielleicht so wichtig sein könnte. Deswegen sage ich jetzt mal, 8 Minuten, let's go. Und Ausgangssituation war schon so, alle wollten eigentlich dann gegen die Texans spielen, oder? Weil die irgendwie als schwächstes Team von den Top 4 eingeschätzt werden.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die sind vielleicht auch tatsächlich der schwächste Divisionssieger in der AFC. Und Rex Ryan hat ja sich da auch schon weit aus dem Fenster gelehnt und hat schon gelästert, dass ja die LA Chargers quasi ein Freilos bekommen, dadurch, dass sie die Houston Texans gegen die Houston Texans spielen. Aber sie haben sich ohne Grund dahin geschafft, auch wenn sie natürlich immer wieder auch vor allen Dingen Offensivschwierigkeiten hatten im Laufe der Saison. Und CJ Stroud hat schon gesagt, er mag die Underdog-Rolle eigentlich ganz gerne und die haben sie erneut. Und jetzt muss er sich unter Beweis stellen. Aber gerade CJ Stroud und DeMeco Ryans, das erste Head Coach Quarterback Duo, die sich in den ersten beiden Jahren gemeinsam den Division-Titel in zwei aufeinanderfolgenden Seasons holen. Und wie gesagt, die 10 Siege kommen auch nicht von irgendwoher. Und deswegen sind natürlich die meisten für die Chargers, aber die Houston Texans dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden.
Ich meine, natürlich hat CJ Stroud Nico Collins als das Top-Ziel. Ist natürlich schade, dass ein Dell, ein Dick sich während der Saison verletzt haben. Ein Diontae Johnson, der dazukommt. Ehrlich gesagt kann ich noch gar nicht fühlen, ob der irgendeinen Wert haben kann für die Texans. Ich meine, viel ganz hohe Qualität war einfach nicht mehr da durch die Verletzung. Soll es gar nicht böse klingen. John Metchie, der auch noch angeschlagen ist mit einer Kopfverletzung. Aber klar, der Fokus ist Nico Collins. Deswegen für mich so ein bisschen die Frage, das Laufspiel, was das ganze Jahr über ein Thema ist, kann das in irgendeiner Form gegen die Chargers stattfinden? Mixon war jetzt auch nicht wirklich gut drauf in den letzten 4 Spielen. Der hatte in den letzten 4 Spielen 32,3 Rushing Yards pro Partie. Das ist halt gar nichts.
Ja, und das ist nicht nur seine Schuld, sondern das ist natürlich auch das schwache O-Line-Spiel. Und nicht umsonst ist CJ Stroud so oft gesackt worden wie sonst keiner. Und das ist nämlich die große Frage. Die Chargers Defensive Line, die ist stark. Und Spiele gewinnt oder verliert man in den Trenches. Und deswegen müssen wir über die Offensive Line und die Defensive Line sprechen. Und die Offensive Line der Houston Texans hat nun mal Schwierigkeiten. Und das eben nicht nur in der Protection von CJ Stroud im Passing Play, sondern sie haben natürlich auch Schwierigkeiten dann mit dem Run Blocking für einen Joe Mixon. Aber sie müssen es schaffen, Running Lanes zu kreieren für Joe Mixon. Und das ist aber eben nicht so leicht gegen eine Defense Line der Chargers, die recht stark ist. Weil auf der einen Seite haben wir die Texans mit zwei Elite-Edge-Rushern, die einfach alles abräumen, aber da reden wir nachher noch drüber. Aber die Chargers haben einfach durch die Bank einfach eine stärkere Defensive Line, ob Interior, ob Edge. Und da ist die Frage, kommt die Houston Texans O-Line gegen diese starke D-Line an? Und da befürchte ich, wird es eng und deswegen wird die Offensive der Texans, glaube ich, gar nicht so wirklich ins Laufen kommen. Du sagst es, die eine diese Top-1-Anspielstation mit Nico Collins, das weiß natürlich auch der Gegner und John Mixon, der nicht ins Laufen kommt, dann wird es schnell eng, weil Punkte müssen aufs Board aus Sicht der Texans.
Ist für mich auch dieses absolut das Schlüssel-Matchup, weil es gerade gesagt ist, die O-Line der Texans, ESPN, hat ja auch so eigene Stats. Die sind Platz 25 in der Pass-Block-Win-Rate und Platz 30 in der Run-Block-Win-Rate. Also da wird es auch schwierig dann für, sowohl wenn du da Passer bist oder der Läufer bist, das ist halt wirklich schwierig hinter dieser O-Line. CJ Stroud merkt man auch in diesem Jahr unter Druck, da ist er weniger effizient. Das war letztes Jahr schon eine Qualität von ihm, dem Druck wirklich gut auszuweichen und dann auch noch Plays zu generieren. Ist er dieses Jahr, finde ich, schon deutlich schwächer, macht er auch mehr Fehler in Anführungszeichen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie da überhaupt irgendeine Chance haben. Die Chargers sind jetzt kein Team, was jetzt eine riesig hohe Pressure Rate hat. Trotzdem ist natürlich wahnsinnig viel individuelle Qualität mit dabei.
Genau. Und der Pass Rush, der ist einfach gut. Das steht völlig außer Frage. Da sind sie auf Platz 6 mit ihren 46-6. Was natürlich auch dazu führt, dass sie in der Secondary nicht schlecht sind, die Chargers. Aber wenn wir bei der Defensive Line bleiben und du sagst es, individuelle Qualität. Und das ist ein Tuli Tui Polodu, das ist ein Dupree, das ist ein Khalil Mack, das ist ein Derwin James, das ist ein Joey Bosa. Und jetzt haben wir schon viele Namen genannt und auf die verteilen sich auch die Sacks, wohingegen man ja auf Seiten der Houston Texans wirklich Danielle Hunter hat mit 12, das ist überragend, ja. Ein Will Anderson Jr. mit 11-6, das ist auch eine unfassbare Leistung. Aber es verteilt sich halt nicht so auf diese ganze Gruppe an Defensive Linemen, wie es bei den Chargers der Fall ist.
Spannender Punkt. Wie nehmen dann, wenn du gerade die Texans Defensive schon ansprichst mit diesen zwei Star-Edge-Rushern, nehmen die Herbert irgendwie aus dem Spiel? Weil das ist ja auch so eine Qualität von Herbert, der muss gar nicht so sein flashy, super-duper Weltklasse-Spiel haben. Der kann die auch mit einem, ganz blöd gesagt, stinknormalen Spiel schlagen.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch was, wofür er ja auch eigentlich irgendwie kritisiert wurde oder viel darüber gesprochen wurde, natürlich auch, wie sich sein Spiel verändert hat unter Harbaugh. Er läuft viel mehr. Allgemein ist ja, muss man mal sagen, diese Offense ja viel lauflastiger als bisher. Herbert muss nicht mehr so viel werfen wie bisher. Aber nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass eben die zwei Edge-Rusher, wenn wir jetzt bei Hunter und Anderson Jr. Bleiben, dass die auf jeden Fall Druck ausüben können auf Justin Herbert. Aber man darf halt nicht vergessen, dass dahinter auch eine starke Secondary der Texans ist. Und wenn die eines können, dann sind es Takeaways und den Ball wegzunehmen. Und dann muss man natürlich auch von Derek Stingley Jr. und Kamari Lasseter sprechen,
Ja, ja,
die
ja,
einfach Interception-Monster sind. Und wenn wir auch schon über Kamari Lasseter sprechen, dann muss man auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass es natürlich ein super cooles Matchup ist der beiden Rookies, Kamari Lasseter auf Seiten der Texans gegen Ladd McConkley, die zwei Rookies, beide aus Georgia, die jetzt hier quasi ein Wiedersehen haben in diesem Spiel.
Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Ich habe mir Stingley und Lasseter auch ganz dick notiert, weil die ein ganz starkes Jahr haben. Auf der anderen Seite, die Chargers machen halt fast keine Fehler. Also, die haben 9 Giveaways. Nur Buffalo, die eigentlich, also da hat der Josh Allen komplett aufgehört, Fehler zu machen. Die haben 8 Giveaways in dieser Saison. Bin sehr, sehr gespannt, ob die Line vielleicht irgendwie Druck ausüben kann, dass mal ein schlechter Wurf kommt, dass ein Stingley, dass ein Lasseter da sind. Weil das muss man schon sagen. In der Offense, wenn wir ganz böse sind, wir haben Herbert, klar, als der Playmaker. Du hast Dobbins, der funktionieren muss. Ladd McConkey ist dein bester Receiver. Und Johnson vielleicht noch. Da weißt du aber auch nicht genau, was du bekommst.
Und das, ja, das ist dann, mal so und mal so. Im letzten, genau, Spiel hat er wieder bewiesen, was er eigentlich leisten kann. Ja.
Deswegen, das ist so diese Offense, puh, da kann alles super geil laufen, da kann aber auch vieles stocken.
Ja, also das ist ein super spannendes Matchup, weil es ist wirklich schwer abzuschätzen. Die meisten Analysten und sind ja auf Seiten der Chargers auf jeden Fall, dass sie das Spiel gewinnen. So einfach ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es steht und fällt alles damit, ob die Texans Offense ins Laufen kommt, weil, wie du sagst, die Chargers sind recht fehlerfrei unterwegs und du hast eben schon von den Giveaways gesprochen. Justin Herbert mit 3 Interceptions, das ist nichts, das werfen manche in einem Spiel. Genau, die Frage ist, können sie weiterhin so fehlerfrei spielen gegen die Texans? Man darf aber auch nicht vergessen, Texans haben auch einen Jared Goff 5-mal gepickt. Vielleicht können sie natürlich auch einen Herbert picken und picken ihn 3-mal, der die ganze Saison nur 3 Picks geworfen hat.
So, ich weiß, ob du das Signal schon gehört hast. 8 Minuten, die härteste Uhr Münchens ist schon vorbei. Nee, ich will trotzdem noch von dir, eine Sache will ich noch wissen. Hast du noch für dieses Spiel so einen Hot Take? Mein Favorit sind für viele die Chargers. Hast du so einen Hot Take, wo du sagst, achtet mal da drauf?
Tatsächlich ist es die Sideline, weil Playoff-Spiele von den Coaches auch viel gewonnen oder verloren werden. Und Jim Harbaugh,
die Trainerin schaut, das gefällt mir.
Die Trainerin in mir kommt durch, weil Jim Harbaugh, der kennt das Spiel. Ich sage nicht, dass es sich aus dem Ärmel einfach schüttelt, aber der hat natürlich viel Erfahrung, der hat schon alles gesehen und bringt ja da eine Energie auch mit. Und das Team hat auch ein solches Vertrauen an ihn, das Gefühl von außen betrachtet schier unerschütterlich wirkt. Und vielleicht ist das Zünglein an der Waage.
Das sind nochmal schöne letzte Worte für dieses Matchup, dass wir auch den Namen Harbaugh reinbekommen haben. Also vollkommen recht, ohne den hätte so eine Preview nicht ablaufen dürfen. Dann machen wir weiter mit Spiel Nummer 2. Das sind die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens. Kommentiert dann, jetzt muss ich so sagen, Samstag auf Sonntagnacht von Andreas Renner. Andreas, schön, dass du Zeit gefunden hast. Erstmal die wichtigste Frage, Wetterbericht schon gecheckt bei dem Spiel? Es soll unter Umständen schneien, oder?
Zugegebenermaßen habe ich noch nicht gemacht, weil...
Ich habe es gemacht.
Danke, dass du es für mich gemacht hast, aber ich versuche immer erstmal die Basisarbeit zu machen und das Wetter kann ich ja nicht kontrollieren.
Ist viel wichtiger. Deswegen gilt ab jetzt auch für dich, das ist das, was zählt. 8 Minuten sind auf der Uhr. Oh, warte, jetzt muss ich nochmal schnell einstellen. 8 Minuten, damit wir auch wirklich nicht zu lange reden, aber trotzdem alles drin haben, gelten ab jetzt, weil ich eben tatsächlich geschaut habe, es könnte Freitag auf Samstag losgehen. Vielleicht hast du ein Schneegame. Oder Snowgame. Ja.
Du, dann nehmen wir das so hin. Ich glaube, das ist tatsächlich was beide Mannschaften gar nicht so
tangiert,
schockieren wird, weil das sind ohnehin zwei Mannschaften, die wollen viel laufen, die wollen gute Defense spielen. Und die größten Probleme, wenn es schneit und vielleicht dann auch noch dazu windig ist, hat man ja eher mit dem Passspiel. Ich glaube, das wäre jetzt für diese beiden Mannschaften ganz gut zu verkraften.
Ich wage es ein kleines bisschen ketzerisch. Ist es vielleicht das Matchup mit der klarsten Favoritenrolle, ganz böse gesagt, und die Favoritenrolle gehört den Ravens?
Also, klar sind die Ravens Favoriten. Wenn mir jemand sagen würde, wette auf das Spiel, würde ich auch auf die Ravens wetten. Wir dürfen aber nicht vergessen, die haben schon 2-mal in diesem Jahr gegeneinander gespielt und die Steelers haben 1 davon gewonnen. Mhm. Und was mir bei den Ravens, bei aller Qualität, die sie haben, die ja herausragend ist, also gerade offensiv, was mir bei denen ein bisschen Sorgen macht, ist, bei aller Qualität, die sie haben, die haben schon 5 Spiele verloren. Und wenn man anguckt, was die eigentlich alles können, fragt man sich, wie konnte das überhaupt passieren? Und die haben schon ein paar Spiele dabei gehabt, wo sie also erstens selbst sehr viele unnötige Fehler gemacht haben. Und zweitens muss man halt auch sagen, von beiden Teams gibt's halt einen Mannschaftsteil, der am deutlichsten abfällt von dem, was die eigentlich sonst zeigen. Und das ist die Passverteidigung der Ravens. Mhm. Schon die ganze Saison über ein Problem gewesen. Gerade zu Beginn der Spielzeit haben sie ja unglaublich viele Punkte kassiert. Da haben sie sich ein bisschen verbessert. Aber das wäre natürlich ein Punkt, bei dem man attackieren kann, wo man dann sagen muss, erstens wollen das die Steelers überhaupt. Und zweitens, wenn es schneit, geht das vielleicht auch nicht so gut. Ja, also da könnte das Wetter schon einen ganz großen Unterschied machen. Aber trotzdem, klar, also die Favoritenrolle geht an Baltimore.
Du hast die zwei Saisonduelle angesprochen. Klar, Division, deswegen kennt man sich in- und auswendig, nicht nur dieses Jahr. In Woche 11 gab es einen 18-16 Heimsieg für die Steelers. Da hatten sie nur Field Goals, aber das ist so ein typisches Steelers-Spiel gewesen. Das letzte Spiel war in Woche 16, noch gar nicht so lange her, 34-17 für Baltimore zu Hause. Klingt jetzt sehr deutlich, man muss aber ganz ehrlich sagen, Pittsburgh war sehr, sehr lange drin in dieser Partie. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, nachgeschaut. Im dritten Viertel macht Baltimore das 24-17. Und dann konnten die Steelers nachziehen oder hätten nachziehen können. Dann aber Turnover und Downs, der Pick 6 von Russell Wilson und zweimal noch gepuntet. Also da wäre rein theoretisch noch was möglich gewesen. Deswegen, die Steelers bekommen es immer irgendwie hin, gegen die Ravens ja kompetitiv zu sein. Das ist schon eine Qualität von Tomlin ja sowieso, aber gerade gegen die Ravens.
Ja, also diese Rivalität, die war ja eine Zeit lang wirklich die heißeste überhaupt in der Liga und die sind nie allzu weit davon entfernt, die heißeste Rivalität in der Liga zu sein, auch zu derzeitigen Zeiten in der derzeitigen Situation, weil beide Mannschaften halt auch immer ziemlich gut sind. Mhm. Wir haben ja fast nie eine Situation, wo Ravens und Steelers wirklich mal nach unten wegfallen. Selbst wenn die mal nur Durchschnitt sind und mal nur 8 Spieler oder sowas gewinnen, die sind halt immer eng mit dabei und sie wollen ja auch die gleiche Art von Football spielen. Ich glaube, das macht's halt auch noch interessant. Nur müsste man halt am Ende dieser Saison wahrscheinlich das Fazit ziehen, die wollen die gleiche Art von Football spielen, nur die Ravens machen es halt besser als die Steelers.
Ich glaube, das darf man nach der Regular Season sagen, ja.
Ja, aber es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass das jetzt dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder so passiert.
Gehen wir es vielleicht mal Team by Team durch. Was glaubst du, wie haben die Steelers eine Chance, für diesen, nennen wir es mal, Upset zu sorgen?
Ich habe ja schon gesagt, die Steelers haben in der Theorie eine Chance, die Passabwehr der Ravens zu attackieren. In der Praxis gibt es ein paar Probleme. Das erste und größte Problem, ich glaube, Mike Tomlin will so gar nicht spielen. Mhm. Und das zweite Problem ist, die Passattacke der Steelers war in den letzten Wochen auch ziemlich schlecht. Und die haben halt nur einen herausragenden Receiver, das ist George Pickens, der war zuletzt angeschlagen.
Und auch schlecht, muss man sagen, Woche 18, genau, ich glaube, Dry Drops waren es am Ende, ja.
Genau, er war erst angeschlagen und dann kam er zurück und ist nicht richtig in Form und scheint ja auch charakterlich ein bisschen schwierig zu handeln sein. Nichts Neues für Steelers Receiver, also Mike Tomlin muss, glaube ich, sehr viel Geduld haben. Wenn man sich überlegt, wen der schon alles in seinem Team hatte. Ne? Aber in der Theorie würde das funktionieren. Die Frage ist, ob die Steelers das können oder wollen.
Was ich mir mal als Frage gestellt habe, können die effizient und ich nenne es mal fast fehlerfrei spielen? Weil das war eben das Problem mit dem Pick 6 von Wilson. Das war dann beim letzten Duell quasi die Entscheidung. Ich habe mal nachgeschaut bei ihren 10 Siegen, was ja schon eine beeindruckende Statistik ist, haben sie 8-mal den Turnover-Battle gewonnen. Und das ist eben schon eine Qualität. Wenn du einigermaßen fehlerfrei spielst, dann sind sie gut. Sind halt in der Red Zone nicht wirklich effizient, da sind sie Platz 29. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, können die ein fehlerfreies, fast effizientes Spiel spielen? Ich glaube fast nein, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, wenn es an diesem einen Tag funktioniert.
Ja, das ist der Punkt und man muss auch sagen, die haben die zweitbeste Turnover-Bilanz in der Liga, also im Vergleich zwischen den Turnovers, die sie abgeben und die sie erobern, plus 16 ist schon sensationell gut, aber sie haben halt auch 4 Spiele in Folge verloren und nie über 20 Punkte erzielt, die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, der Weg, wie ein fehlerfreies Spiel funktionieren kann, ist, sie wollen erfolgreich mit dem Ball laufen oder sie wollen den Ball laufen und dazu müssen sie einen gewissen Erfolg damit haben. Wenn das am Ende darauf hinausläuft, dass die so einen Laufschnitt von unter 3,5 Yards haben, wird das wahrscheinlich nicht reichen, weil dadurch entstehen zu viele Passsituationen und zwar nicht Passsituationen, wo die Steelers werfen wollen, sondern wo sie werfen müssen aufgrund von Down and Distance und wo der Gegner weiß, was kommt. Und das sind die gefährlichen Situationen, wo die Fehler passieren.
Bei den Ravens, da war noch ein Fragezeichen. Wir zeichnen am Mittwoch auf, Zay Flowers. Ist er fit? Ist er nicht fit? Hat sich gegen Cleveland in der letzten Woche, das ist natürlich extrem bitter, am Knie verletzt. Harbaugh hat jetzt nicht wirklich deutlich schon mal gesagt, was los ist, aber es soll keine Season-Ending-Verletzung sein. Wenn der jetzt raus wäre.
Was ja zum derzeitigen Zeitpunkt eine einwöchige Verletzung sein könnte.
Das stimmt. Das ist allerdings wahr, ja. Wenn der raus sein sollte, das wäre schon herber Verlust, oder, für die Ravens, bei aller Qualität.
Auf jeden Fall, weil Zay Flowers der beste Receiver bei ihnen ist, der auch in Pro Bowl gewählt wurde, die eben mit Abstand meisten Yards hat. Also das ist schon das größte Problem für die gegnerische Defense, wenn der nicht mit dabei ist, wären die Herausforderungen dann für die Passverteidigung der Steelers deutlich geringer.
Was in den beiden Spielen ja war, Steelers, das machen sie auch ganz gerne, einen zusätzlichen Spieler an die Line gestellt, um eben noch mehr Druck zu machen. Klar, du willst Derrick Henry einerseits stoppen, was eigentlich unmöglich ist. Du willst Lamar Jackson stoppen, weder durch die Luft noch durch oder über den Boden soll er gefährlich sein. Sprich, wenn Flowers in der Offense, im Backfield quasi fehlen würde für dich als Fokus aus Sicht der Defensive, wäre es natürlich schon ganz, ganz, ganz positiv. Wir haben mal nachgeschaut, Flowers hat die vierthöchste Separation oder viertbeste Separation-Quote. Platz 1 ist Bateman, den haben sie auch noch mit dabei. Also, das klingt für mich schon, wenn Flowers raus wäre, so blöd klingt, ein Riesengewinn erstmal für Pittsburgh.
Das ist auf jeden Fall so. Also da darf man sich auch keine Illusionen machen. Die Diskussionen sind ja dann immer, oh, was ist mit der Mannschaft XY los? Naja, zwei der drei besten Spieler sind verletzt, das merkt man natürlich.
Also außer bei den Lions.
Muss man bei den, ja genau. Aber man muss auch dazu sagen, defensiv hat man es bei den Lions eine ganze Zeit lang gemerkt.
Das stimmt.
Nur im letzten Spiel nicht und das kann ihnen immer noch auf die Füße fallen, wenn die Playoffs ein bisschen länger dauern. Aber klar, nur weil jemand das Ravens-Trikot trägt, ist er nicht zwangsläufig so guter Receiver wie Zay Flowers. Der wird auf jeden Fall fehlen, wenn er nicht kann. Nach allem, was man so hört, ist es ja nicht unmöglich, dass er spielt. Ich denke mal, die werden das auf jeden Fall probieren, ihn einzusetzen. Ich höre gerade, unsere Zeit ist vorbei.
Ja, es muss jetzt nicht auf die Sekunde genau sein, aber tatsächlich ist es spannend. Wir haben jetzt noch gar nicht über Henry, über Lamar Jackson gesprochen. Braucht es wahrscheinlich in dem Matchup auch gar nicht ganz explizit, weil Derrick Henry, den wirst du nicht stoppen können, weil es halt Derrick Henry ist. Wie erwartest du vielleicht als letzte Frage noch Lamar Jackson? Wird es eher so der Checkdown-Lamar sein, wo er sich ja auch verbessert hat, muss man sagen? Du hast mit Andrews einen, der in der absoluten Topform ist. Du hast einen Isaiah Likely noch. Also auch das ist ja für die Steelers dann schon gefährlich, selbst wenn dann Flowers ausfallen würde, was sie schlechter machen würde. Du hast aber trotzdem Waffen.
Sie haben viele gute Waffen, ja. Aber wie für Pittsburgh gilt auch für Baltimore, der Weg, sie zu stoppen, ist halt das wegzunehmen, was sie am liebsten machen wollen. Und was sie am liebsten machen wollen, ist Handoff zu Derrick Henry oder Lamar Jackson behält selber den Ball. Also das Laufspiel. Wenn Pittsburgh das schafft, das unter Kontrolle zu halten, und wir reden jetzt dann auch mit unter Kontrolle halten beim Laufschnitt von vielleicht 3 Yards, weil Derrick Henry hat, glaube ich, fast 6 Yards pro Lauf in dieser Saison, 5,6 oder 5,8 waren es, glaube ich. Wenn sie das in den Griff bekommen, kriegt auch Baltimore Probleme, weil da sind wir wieder genau bei dem gleichen Punkt wie vorhin bei Pittsburgh. Dann gibt's dritte Versuche, bei denen viele Yards erzielt werden müssen. Der Gegner weiß, dass der Pass kommt und dann wird's schwierig, das zu blocken. Und das wird auch für Baltimore ein Problem werden.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, Samstag auf Sonntag dann um 2 Uhr die Steelers bei den Ravens und am Sonntag geht's dann gleich weiter ab 18:45 live auf der Zone das nächste Spiel, die Broncos bei den Bills. Chris Putz ist am Kopfschütteln, das richtige Kopfschütteln heißt, ich habe das richtige Spiel, den richtigen Kommentator und dann freuen wir uns auf Broncos Bills. Klingt jetzt erstmal, Chris, klare Angelegenheit, die Bills sind der große Favorit, aber das hat so ein bisschen Upset-Potenzial, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, grundsätzlich, du hast natürlich recht, so ein Seeding bringt das immer automatisch mit, wenn der zweite gegen den siebten spielt, dann ist es immer eine große Favoritenrolle. Aber ich glaube auch, dass die Broncos jetzt gerade nicht so der Lieblingsgegner von allen sind. Also ich glaube nicht, dass es ein Team ist, auf das du treffen willst. Die haben die letzten 7 Spiele 24 plus Punkte erzielt. Wir können das letzte Spiel, glaube ich, ein bisschen ausklammern gegen die Chiefs, aber auch davor haben die schon wirklich gut gespielt und dazu ist es eine Top-Defense in vielen Rankings, Top 3 gerankt, die können schon unangenehm werden.
Denver zum ersten Mal seit 2015 wieder mit dabei, das ist so lang her, ist wirklich bei diesem Super Bowl-Titel damals mit Von Miller übrigens, der jetzt auf der anderen Seite spielt bei den Bills. Was wird denn so das Matchup sein, die Herausforderung sein? Ich meine, die Herausforderung Nummer 1 für die Broncos, du hast gesagt, eine gute Defensive, aber wie kannst du Josh Allen einbremsen? Das wird, glaube ich, mal Nummer 1 Task sein, oder?
Ja, denke ich auch. Also grundsätzlich glaube ich, dass was nicht passieren darf für die Broncos ist, dass es ein High-Scoring-Game wird. Sobald diese Bills, aber das ist eigentlich auch ein No-Brainer, wenn diese Bills-Offense irgendwo zwischen 28 und 35 Punkte oder einfach mehr als 28 Punkte macht, wird Denver irgendwann nicht mehr mithalten können, glaube ich. Das heißt, es ist wichtig, sie erstmal in einem 20er-Bereich irgendwo da zu halten. Wie kriegst du das hin? Ich glaube, wenn man sich jetzt schon so vorschauend durchliest, bei den Amis ein bisschen reinhorcht, redet alles über den Pass-Rush der Broncos, der nun mal Elite ist, das wissen wir. Meistens Sacks erzielt von allen NFL-Teams. Gutes Team, was Pressure anbelangt. Das Problem ist nur, dass Josh Allen auf der anderen Seite das in der Regel nicht so sehr juckt, habe ich eine Frage für dich. Weißt du, wie viele Sacks Josh Allen in den letzten 6 Spielen der Regular Season kassiert hat?
In den letzten 6 Spielen, wie viel Sacks? Also es waren auf jeden Fall exorbitant wenig. Hat er die wenigsten sogar am Ende der Saison jetzt gehabt?
Ja.
Ich würde jetzt sagen, wenn du so fragst, 3, 2.
Es ist einer.
Echt? Wow. Wer war das Team?
Ja, oh, das ist jetzt eine gute Frage.
Egal.
Ich war so geschockt von diesem Stat.
Einen Sack nur. Oh wow, ja.
Mit 200 Dropbacks, ein einziger Sack. Also crazy. Er ist unfassbar gut. Ich finde den Stat auch Wahnsinn. Er ist unfassbar gut darin, aus Pressure einmal einfach davon zu kommen, aber auch was zu generieren. Er ist ja auch hat die drittmeisten Scrambles. Also er ist gut gegen den Blitz. Er zielt mit die meisten Touchdowns, wenn er geblitzt wird von allen Quarterbacks. Na, das sind alles so Parameter, die dir sagen, der hat damit nicht so viel Problem, wenn da Druck kommt.
Das wäre natürlich die große Herausforderung von den Broncos. Du hast die Pressure Rate schon angesprochen, da haben sie eine der höchsten der Liga, dass sie Druck machen können. Weil wenn du Druck eben auf den Quarterback bekommst, ist glaube ich auch so für die Broncos die Voraussetzung, diesen Lauf der Bills zu stoppen. Du hast da Cook, aber eben auch Allen. Weil wenn jetzt du Druck auf ihn machst, kann er immer ausweichen mit seinem Scramble. Da ist er einfach mit der Beste, einer der Besten. Ja. Wenn du es aber schaffst, ihn da ins Passspiel zu drücken, dann, glaube ich, ist eine Chance da, dass er macht zwar eigentlich dieses Jahr kaum Fehler, aber könnt ihr mir vorstellen, dass da was möglich ist, ich habe mal nachgeschaut, der ist bei nur 32% seiner Dropbacks unter Druck. Wenn er dann unter Druck ist im Passspiel, also wenn er passen muss, bringt er nur 42% seiner Pässe an. Das sind 3 Spieler weniger, ich frage jetzt nicht, wer das ist, sind Huntley, Mac Jones und Richardson. Und er hat auch 10 Turnover-worthy Plays, aber eben nur 3 Interceptions. Also vielleicht war ein bisschen Spielglück auch mit dabei. Da sehe ich so ein bisschen die Hoffnung, Josh Allen wird keine 3 Interceptions werfen. Machen wir uns nichts vor. Aber vielleicht ist ja eine sogar ausschlaggebend, dass du da dann irgendwie Profit schlägst, ein kurzes Feld für Bo Nix hinbekommst, weil das kann Bo Nix ausnutzen, solche Sachen.
Ja, genau. Und nur noch mal anknüpfend daran, sie haben in der Secondary ja auch Spieler dafür. Also es wird auch viel drüber gesprochen, Josh Allen gegen Man-Coverage. Und sie haben mit Pat Surtain, sie haben mit Jaquan McMillan, da haben sie Spieler, die 1-gegen-1-Duelle gewinnen können. Und wenn wir bei den Bills schauen, so auf das Receiving Core, ist ja auch mal das Thema, sie haben nicht die ganz klare Nummer 1. Das ist eine große Stärke, weil wenn Keon Coleman nicht gut spielt, dann spielt Shakir gut. Wenn Shakir nicht gut spielt, spielt Kincaid gut. Mhm. Wenn keiner gut spielt, kommt irgendwo Mac Hollins her. Also sie haben sehr, sehr viele Spieler, aber ich glaube, dass ja, wenn die Broncos Momente kreieren können, wie du schon sagst, wo Surtain, wo die anderen DBs vielleicht für eine Interception oder für Fehler bei Allen sorgen können, dann kann das so ein Spiel natürlich auch drehen. Und auf der anderen Seite, du hast auch gesagt, Bo Nix muss gut spielen. Ohne den geht's nicht.
Vielleicht noch ganz kurz zur Secondary. Du hast halt da so viel Qualität, mein Pat Surtain stieg natürlich raus, dass du da einfach 1-gegen-1 spielen kannst gegen diese Bills. Die sind alle nicht schlecht, aber es ist noch nicht das höchste Regal. Aus verschiedenen Gründen, weil sie noch entweder ganz neu dabei sind oder jetzt bei Buffalo halt ihren zweiten Frühling vielleicht gerade erleben. Shakir spielt eine unglaubliche Saison. Trotzdem wird es der im Slot wahrscheinlich ein bisschen, vermute ich jetzt einfach mal, schwieriger haben. Ich glaube einfach, dass sie so viel 1-gegen-1 in der Secondary spielen können, die Broncos, dass du es schaffen kannst, in der Theorie Druck auf Allen zu machen. Das heißt immer noch nicht, dass du dann die Schlacht gewonnen hast. Allen, glaube ich, hat immer noch genügend Möglichkeiten, vor allem weil James Cook auch eine bravourös tolle Saison spielt. Aber da sehe ich tatsächlich Möglichkeiten für die Broncos, weil sie da, glaube ich, vom Matchup den Bills in irgendeiner Form liegen könnten.
Und auch, habe ich auch gesehen, interessant, die Bills haben ja 4 Spiele gewonnen. Nochmal, das letzte können auch wir da streichen. Josh Allen hat ja gegen die Patriots nur 1 Snap gespielt. Aber bei 2 der 3 anderen Niederlagen gegen die Texans und gegen die Ravens wurde viel Man-Coverage gespielt und Josh Allen war bei den beiden Niederlagen 4 aus 17 für 62 Yards. Es gibt ein Spiel gegen die Lions, da hat er sie Man-Coverage-mäßig komplett zerstört. Das ist die andere Wahrheit.
Das war aber auch eins der besten Spiele, glaube ich, was ich jemals von einem Typen gesehen habe.
Ja, genau. Aber es gibt so schon diese kleinen Match-ups, an denen sich die Broncos, glaube ich, entlanghangeln können und wo sie sich, glaube ich, Mut machen können, dass da schon was möglich ist.
Du hast jetzt Bo Nix schon mal angesprochen. Also ich glaube, der bessere Quarterback ist auf Seiten der Bills, weil halt auch länger in der Liga ist, weil er in der MVP-Saison gespielt hat. Trotzdem Bo Nix. Das hast du vorhin schon mal gesagt, in einem Shootout, glaube ich, haben sie keine Chance. Na, was heißt, glaube ich, da haben sie keine Chance. Ende, Ausrufezeichen. Aber Bo Nix, was erwartest du von ihm? Wird es nur darum gehen, so ein bisschen dieser Game-Manager zu sein, die Drives vielleicht auch einfach am Leben zu halten, um die Defensive durchschnaufen zu lassen, damit die ihre Matchups dann gewinnen?
Wahrscheinlich muss es schon ein bisschen mehr sein. Was ich bei Bo Nix mag, ist er hat so eine gewisse Confidence, mit der er rangeht, finde ich. Auch gerade in der zweiten Hälfte der Saison. Ich habe das Gefühl, dass er schon wahnsinnig abgezockt wird.
Das ist er wirklich, ja.
Also wenn wir auch dieses Chiefs-Spiel mal ausgrenzen können, theoretisch, weil die Chiefs keine Gegenwehr geleistet haben, aber trotzdem, wie sie da rangegangen sind, wie sie ab Sekunde 1 klar gemacht haben, hier passiert heute nichts, Bengals, ihr könnt den Fernseher ausschalten, es gibt nur ein Team, das in die Playoffs kommt und das sind wir. Das finde ich, das hat für einen Rookie-Quarterback, hat mir schon imponiert, allgemein, wie er mit der ganzen Situation in Denver umgeht. Ich finde, er macht das gut. Und mit Sutton und mit Mims hat das jetzt ja auch nach und nach richtig geklickt. Mims spielt ja, sowieso.
Mims ist also geisteskrank gut im Moment.
Wahnsinn, Wahnsinn. Die letzten, ich habe auch da nochmal nachgeschaut, die standen 5-5 in der Saison und danach hat er alle seine 6 Touchdowns gefangen. Dann haben sie ja noch 5 Spiele gewonnen aus den nächsten 7 ja. Spielen. 6 Touchdowns davon Mims, alle in der zweiten Saisonhälfte. Richtig, richtig gut. Und den brauchen sie auch. Sie haben natürlich auch diese Deep Threats, Ability einfach, diese Broncos Offense. Es wird ein sehr, sehr gutes Spiel brauchen. Es wird auch nicht reichen, 21 Punkte zu machen. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr scoren müssen. Und es reicht, glaube ich, nicht nur die Bills, Drives zu verlängern. Du musst, glaube ich, konstant auch Risiko gehen und scoren.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Bo Nix in dieser Saison mit 12 Interceptions ist, glaube ich, für einen Rookie okay, vor allem so, wie er begonnen hat, wenn wir wissen, dass er da eigentlich viel zu viele Interceptions geworfen hat. In 7 Spielen hat er eine Interception, also mindestens eine. Da gab es dann 2 Siege. Ja, die 8 Minuten vorbei, aber das machen wir noch. In den 10 Spielen ohne Interception gab es 8 Siege, nur 2 Niederlagen. Also wenn er sich auch, wie sage ich das, beherrscht hat, wenn er es gemanagt hat, das Spiel halt, waren sie erfolgreich. Das hängt natürlich nicht nur allein von Bo Nix ab, das hängt auch von der anderen Seite ab. Wir haben über die Defensive schon gesprochen, dass da Möglichkeiten da sind. Und wenn er diese Drives am Leben halten kann, sind mittelmäßig, was Third Down Conversion anbelangt, da sind die Bills zu schlagen, sind nur Platz 29 mit 44%. Also da sind sie schlagbar. Und dann glaube ich wirklich, dass eine Mini-Chance da ist für die Broncos, auch wenn die Bills hier der Hausholfavorit sind. Es wird keine klare Angelegenheit.
Glaube ich auch. Interessant auch übrigens, in der Vorbereitung auf das Spiel haben wir schon mal nachgeguckt. Es gab das Spiel schon mal in einem Conference Championship in den 90ern, in dieser irren Serie, als die Bills 4-mal im Super Bowl standen. Da haben die beiden das einzige Mal in den Playoffs gegeneinander gespielt. Zur Halbzeit stand es 0-0.
Ich hätte noch eine Frage gehabt. Hast du einen Hot-Take? Aber den Hot-Take beantworte ich für dich. Es steht nicht 0-0 zur Halbzeit.
Nee, genau, das können wir, glaube ich, ausschließen. Am Ende ging es auch nur 10-7 aus für die Bills. Auch das wird nicht passieren. Also ich glaube, es werden Punkte fallen. Dafür sind beide Offenses zu gut. Frage wird sein, wie gut kann die Broncos Defense diese Bills irgendwie containen?
Also Sonntag ab 18.45 Uhr dann live auf der Zone. Wobei, warte mal, eine Sache, die habe ich noch an dich.
Werbung.
Chris, das muss ich dir noch fragen. Hast du Neujahrsvorsätze? Und zwar hast entweder mit Doppel-S oder mit einfachem S. Kannst du dir aussuchen.
Ich bin einer von vielen wahrscheinlich, die so eine Checkliste haben und ganz oben steht drauf, immer mehr Sport zu machen. Tatsächlich ist
machst du es auch? Jedes Jahr steht es drauf auf der Liste, oder was?
Es steht tatsächlich drauf, ja. Die Frage, es scheitert dann manchmal auch so ein bisschen am Wo.
Wie ist deine Third Down Conversion mit Neujahrsvorsätzen?
24%, okay. Ist gelogen. Ja. Nee, genau. Also Sport machen steht immer ganz oben auf der Liste, ja.
Ja, schau, ich bin dieses Jahr, ich schäme mich dafür eigentlich und will mich dafür geißeln. Ich bin auch im Team. Ich muss Sport machen. Das Sport machen per se ist ja nicht das Problem, sondern dieses Sport machen müssen. Ich bin dieses Jahr auf mindestens 2 Hochzeiten familiärer Natur. Und ich sage mal so, den Anzug hatte ich zuletzt im Sommer an. Und hier im Haus gibt es jemand, der sehr gute Vanillekipferl backt. Und ich sage mal so, ich bin nicht der, der backt, sondern auf der anderen Seite, der sie isst. Und es war jetzt ein schwerer Winter im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen gibt es ein wunderbares Angebot von Fitness First, nämlich 8 Wochen gratis trainieren. Das ist das aktuelle Angebot. Und da kann man den Bauchansatz, das seht ihr jetzt in der Kamera nicht, alle, die es auf der Plattform schauen, die dies hören, meinen Magen werde nicht hören. Das ist vielleicht gar nicht schlecht für einen Bauchansatz, damit die Anzughose einigermaßen wieder passen wird. Das Gute ist, Fitness First ist für jeden was mit dabei. Über 160 Studios in Deutschland, da sollte also jeder was finden. Und was ich persönlich, weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du sagst, du hast es immer als Neujahrsvorsatz, was ich immer top finde, es gibt ausgebildete Trainer, die einem zur Seite stehen, weil ich bin so ein Larry, ich mache die 2-Kilo-Hantel und das mache ich noch falsch. Deswegen, wenn jemand dabei ist und einem weiterhilft, das hilft schon extrem weiter.
Ich bin der dann den neuen Anzug kauft, anstatt ins Sportstudio zu gehen, aber ich werde es mir zu Herzen nehmen und auch mitkommen, Christoph.
Also, immer neues Equipment oder das neueste Equipment bei Fitness First. Und am Ende des Tages ist es halt einfach der beste Preis für Premium Fitness. Alle weiteren Infos gibt's in den Shownotes. Und Chris, wir treffen uns jetzt zum Vanillekipferlessen, oder?
Sehr
auf
gut,
den Schock hin. Ich bin rum. Lieben Dank dir. Wir sehen uns am Sonntag.
Ich freue mich.
Werbung.
Dann wechseln wir aus der AFC. Da sind jetzt quasi drei Previews in der AFC gemacht worden, in die NFC und starten mit dem ersten Spiel, die Green Bay Packers bei den Philadelphia Eagles mit Arik Bredendieck. Sonntag ab 22.15 Uhr. Arik, wir beide haben dann das große Vergnügen. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, gutes Spiel, zumindest auf dem Papier. Mal sehen, was sie draus machen, aber ich freue mich auch riesig. Wird bestimmt toll.
Die Packers sind ein etwas komischer Nummer 7 Seed in der NFC. Die haben 11 Siege geholt. Das gab es jetzt noch nie in diesem neuen Format, dass ein 7 Seed in der NFC 11 Siege hatte. Das gab es in der AFC. Ich habe nachgeschaut, 2020, die Colts damals mit 11-5, hatten also auch 11 Siege. Die Bilanz der Packers gegen Playoff-Teams, und das ist so das, was wahrscheinlich jetzt am anspruchsvollsten sein wird, ist schlecht. 2-5 ist der Rekord. Die Eagles sind ein starkes Team. Können wir die Messe gleich zumachen? Ist er gelesen oder gibt es doch noch Chancen?
Naja, wir sind hier in der NFL und noch dazu in den Playoffs. Von daher ist da gar keine Messe jemals gelesen, bevor die vier Viertel gespielt sind. Aber Christoph, die Eagles sind aus meiner Sicht aus vielfältigsten Gründen deutlicher Favorit. Das geht schon mit dem Momentum los, was sie mit in die Playoffs nehmen. Sie haben 11 der letzten 12 Spiele gewonnen. Green Bay hat die letzten 2 Spiele gegen Divisionsrivalen, sagen wir mal, enttäuschend verloren. Die Eagles haben 18 Starter gerestet in Woche 18. Das heißt, da gibt's schön fresh legs, insbesondere auf der Running Back Position. Und so setze ich das fort, wenn ich weitermachen soll. Das geht zum Beispiel auch noch darum, dass die Running Backs, ja, wir sind uns ja darüber einig wahrscheinlich, dass Jacobs und Barkley so die Konstanten der beiden Mannschaften sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ganz mutig, die neutralisieren sich. Was passiert denn dann? Da wird man aufs Passspiel setzen müssen. Und da wiederum haben natürlich die Eagles einen ganz klaren Vorteil, weil die Packers in der Secondary dezimiert, ja, die besseren Receiver auf Seiten der Eagles. Und wenn ich Offensive Coordinator wäre, dann würde ich sagen, wir gehen weg von Xavier McKinney und testen Nixon 1 gegen 1. Ob es jetzt AJ Brown ist oder Devonta Smith, ist mir relativ egal.
Die Qualität ist da, ja.
So, genau, das heißt, wir testen das, wenn ich 1 gegen 1 habe, teste ich das jedes Mal. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, da sehe ich dann doch die Eagles deutlich vorne.
Wir müssen vielleicht noch kurz vor ansprechen, bei keinem Matchup ist es so wichtig, kurz auf den Injury Report zu schauen, weil bei den Packers ist schon mal klar, Christian Watson ist raus mit einem Kreuzbandriss, der wird länger fehlen, gute Besserung. Jalen Hurts, Quarterback bei den Eagles, angeschlagen, ist noch im Concussion-Protokoll. Jordan Love bei den Packers, Quarterback, angeschlagen, hat Ellbogenprobleme, bei dem schaut es wohl sehr gut aus. Jalen Hurts, also wir nehmen Mittwochabend auf, soll heute trainieren. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass Hurts dann spielen wird. Wenn du sagst, es geht dann, angenommen die beiden neutralisieren sich im Laufspiel, es wird nicht passieren, aber gehen wir mal von dem theoretischen Fall aus. Findest du nicht, dass dann Love der bessere Passing-Quarterback ist als Hurts? Oder wiegt zum Beispiel der Watson-Ausfall dann extrem schwer, weil eigentlich dein Downfield-Threat Nummer 1 fehlt?
Also rein von den Mechanics und so weiter würde ich schon sagen, Jordan Love ist möglicherweise der bessere Pure Passer. Nur das hilft mir ja nichts, wenn ich keinen Supporting Cast habe. Also ohne Watson zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, Downfield-Threat ist weg. Übrigens auch so eine fatale Entscheidung aus meiner Sicht, die Starter in Woche 18 spielen zu lassen, wenn es eigentlich nicht mehr um so viel geht, ja, jetzt mal im Gegensatz zu den Eagles, die ja genau das nicht gemacht haben und Green Bay hat dafür bezahlt. Man hat Watson verloren und jetzt ist der Supporting Cast für einen angeschlagenen Quarterback nicht mehr so gut und deswegen sehe ich als Gesamtpaket die Passing Offense der Eagles tatsächlich als besser an. Und das liegt weniger am Quarterback als an den Bälle fangenden Spielern, sagen wir es mal.
War eine leicht ketzerische Frage, weil mit Watson, glaube ich, fehlt einer, der auch durchaus bei dem Spiel vielleicht eine Schlüsselrolle eingenommen hätte. Der ist Nummer 3 bei den Wide Receivern bei Average Death of Target. Der ist die Nummer 2 bei Wide Receivern Yards per Reception und die Nummer 2 der Liga bei Wide Receivern Yards per Target. Also der war einer, den du eben tief schicken kannst. Wobei man sagen muss, die Eagles sind das beste Team bei der Explosive Pass Percentage. Also lassen die niedrigste Explosive Pass Percentage zu. Trotzdem glaube ich, wäre Watson für dieses Matchup durchaus wichtig gewesen, weil jetzt muss man eigentlich sagen, Love geht dann viel underneath, oder? Was ist die Lösung?
Also die Lösung ist erstmal ganz viel Laufspiel und zwar
Laufspiel. Okay, stimmt, das ist die beste Lösung.
Aus allen möglichen Perspektiven, mit allen möglichen Facetten, ob man jetzt Fly Sweeps einbaut. Also man muss da sehr kreativ werden, das traue ich Ihnen auch durchaus zu, aber ganz am Ende sind die Eagles in der Interior Line und auch bei den Linebackern zu stark, um das wirklich über vier Viertel zuzulassen und dann muss Green Bay das Passbuch sehr weit aufmachen und da fehlt mir so ein bisschen daran, der Glaube daran, dass man genügend Targets hat, um wirklich tief zu gehen.
Ja,
und damit bleibt, wie du gerade gesagt hast, nur die Medium- oder Kurzdistanz. Und das kann eigentlich nicht reichen, um Playoff-Spiel zu gewinnen. Deswegen, das Wort eigentlich wird aber in den NFL-Playoffs immer groß geschrieben, weil auch die Eagles müssen ihre PS erstmal auf die Straße kriegen. Und wie gut es Jalen Hurts tatsächlich geht, wissen wir tatsächlich auch nicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und gut, dass du es ansprichst, weil also er hat sich in Woche 16 gegen die Commanders verletzt, sprich in Woche 17 hat er nicht gespielt, Woche 18 wäre vielleicht eh geschont geworden. Vielleicht kommt auch ein bisschen Rusty daher. Vielleicht.
Ja, ist bei einem Quarterback erstmal anzunehmen. Ja, also bei einem Quarterback ist ja schon sehr, sehr fein getuned. Ja? Der muss halt im Training immer wieder die gleichen Routen laufen, um auch Chemie zu entwickeln mit seinen Receivern. Und wenn man dann mal 2-3 Wochen nicht trainieren kann, dann reißt diese Chemie so ein bisschen ab. Wie groß der Impact davon jetzt sein wird, von dieser Verletzung und wie, ob er schon bei 190, 80, 70% ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich würde allerdings relativ viel Geld darauf verwetten, dass er spielt.
Davon gehen wir, glaube ich, jetzt
auf. Und zwar beide Quarterbacks.
Ja, absolut. Ja. Also der Ellbogen bei Love, da hat er wohl Probleme dann in der Hand gehabt, hat er kein Gefühl mehr gehabt, aber ich glaube auch, dass das in der Woche hoffentlich dann handelbar ist. Und dann ist natürlich die große Frage aus Packers Sicht, wie kann man Saquon Barkley in irgendeiner Form aufhalten, diesen irren Running Back, der fast, wenn er hätte spielen dürfen, glaube ich dran, dass er den neuen Rushing Yards Rekord aufgestellt hätte. Wie können die Packers das schaffen? Können sie es überhaupt schaffen? Gibt es eine Möglichkeit?
Schwierig. Im Zusammenspiel mit dieser brachial guten O-Line, die wir dabei nicht vergessen dürfen, nahezu unmöglich, zumindest auf dem Papier. Wenn ich Defensive Coordinator wäre, würde ich mir sehr viele unterschiedliche Looks einfallen lassen. Ich würde immer mal wieder Blitz-Packages schicken, einfach um Hurts da in den Backfield und auch den Offensive-Coordinator so ein bisschen zum Nachdenken zu zwingen. Aber wie gesagt, das klingt in der Theorie immer alles ganz gut und in der Theorie auch immer relativ einfach, aber an Saquon Barkley tatsächlich wirklich einzudämmen. Sie haben es ja in Woche 1 ganz gut gemacht eigentlich. Es waren nur knapp über 100 Yards, glaube ich. Es waren aber auch 3 Touchdowns.
Genau,
und trotzdem, und trotzdem redet man von einem ganz guten Spiel
von
Saquon Barkley. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das ein ganz gutes Spiel ist, wie sieht denn da ein schlechtes aus? Also über 4 Viertel wird man ihn nicht eindämmen können.
Und dann müssen wir natürlich die umgekehrte Frage stellen, weil Josh Jacobs war der Driver von dieser Packers Offense, finde ich. Also wenn es noch kritische Stimmen gab vor der Saison, sind die, glaube ich, weggewischt, weil der hat da wunderbar reingepasst. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass Jacobs jetzt auch mit dem Ausfall von Watson, weil sie natürlich ein bisschen anders spielen müssen, so ein bisschen in Anführungszeichen verheizt wird. Der startet gerne mal richtig heiß in Spielereien und dann stellen sich natürlich die Teams auch besser drauf ein. Das sind diese sogenannten oder viel zitierten Halftime-Adjustments. Ich habe ein bisschen die Angst, dass sie ihn verheizen werden, dass er in der ersten Halbzeit gut performt und dann kommt wenig. Was nicht unbedingt seine Schuld sein muss.
Nee, aber welche Optionen haben die Packers? Man steht in den Playoffs, das ist do or die, das ist win or go home, win or go home, genau. Und man hat keine andere Chance, als ihn wirklich über Gebühr in den Gameplan einzubinden. Also ich gehe auch davon aus, dass er gerade die ersten paar Drives den Ball sehr, sehr oft bekommen wird, einfach um auch zu testen, ob dann dahinter Räume aufgehen. Wir werden relativ viel Play-Action sehen. Run-Pass-Option sehen, einfach um die Defense dann mal so ein bisschen honest zu halten und auch zu testen. Trotzdem bleibe ich dabei. Der Roster der Eagles ist besser bestückt. Man hat weniger Verletzungsprobleme, vor allen Dingen auf den Key-Positions. Also alleine schon noch mal die Cornerback-Position bei den Green Bay Packers. Das ist ja
Alexander, den haben wir sogar nicht angesprochen. Du hast es, glaube ich, vorhin mal erwähnt.
Ist unverzichtbar für die Green Bay Packers. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn man dann Receiver hat wie A.J. Brown und Devontae Smith, Wie will man es effektiv eindämmen? Das ist sehr, sehr schwierig.
Da ist schon wieder die härteste Uhr Münchens, hat schon wieder gebimmelt. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut im Plan. Natürlich, wir könnten 8 Stunden drüber reden. Das machen wir dann wunderbar am Sonntag.
Ja.
Ab, was habe ich jetzt gesagt? Wann geht's los? 22.15 Uhr. Soll ich wahrscheinlich besser wissen, wann ich pünktlich da sein soll. Wir machen weiter in der NFC, gehen ein bisschen rein in die Nacht, das ist dann Samstag, Sonntag auf Montag ist es richtig, um 2 Uhr. Vanja Müller nickt mit dem Kopf, der wird das Spiel nämlich expertieren auf der Zone. Vanja, für dich auch, wie für alle, wir haben 8 Minuten Zeit für dieses heiße Matchup und es heißt Washington Commanders gegen die Tampa Bay Buccaneers. So, ich klicke mal auf Go und klingt jetzt im ersten Moment vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so sexy. Ich finde es tatsächlich extrem sexy, weil beide Teams haben echt einige mehr Parallelen. Beide haben eine starke Offensive, eine eher, sagen wir mal, mittelmäßige Defensive. Washington Defensive ist stärker gegen den Pass. Tampa Defensive ist stärker gegen den Lauf. Also ich freue mich da mega drauf.
Ja, und da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, es wird definitiv kein langweiliges Spiel. Und auch wenn natürlich die starke Lauf-Defense von Tampa wahrscheinlich Washington ein paar Probleme bereiten wird, glaube ich aber, dass das Washington doch ganz gut ausgleichen kann. Und generell beide Offensiven gerade in den wichtigen Situationen super sind. Third Down, Red Zone, diese ganzen Sachen, das wird schon spannend, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wo sollen wir denn anfangen? Was ist für dich die wichtigste Union? Fangen wir damit vielleicht an.
Also ich glaube, am ausschlaggebendsten wird die O-Line von Washington sein für mich. Die muss wirklich zusehen, dass sie Daniels protecten, gerade weil ich glaube, mit dem Laufspiel wird es schwer. Also Laufspiel versuchen zu etablieren, Daniels protecten, Daniels wahrscheinlich auch ins Laufspiel ein bisschen einbringen. Der, glaube ich, wird sich in Washington alles um die O-Line so ein bisschen drehen.
Das ist ein spannender Punkt, weil ich habe mir dieses erste Saisonduell nochmal angeschaut, wobei es schon ewig her ist, Woche 1 sagt eigentlich im Januar nichts mehr aus. Trotzdem, was da spannend war, also es waren 37-20 für die Buccaneers zu Hause, da hatte Washington 138 Rushing Yards, aber da kamen 50 nur von Running Backs und 88 von Jaden Daniels, falls ihr euch dran erinnert. Ich habe so ein bisschen Vibes, dass es wieder in die Richtung gehen könnte tatsächlich, dass man von Daniels viel, viel braucht, weil das Laufspiel irgendwie letzten Wochen durch die Verletzung von Eckler, der ist wieder mit dabei, hat jetzt ein Comeback gefeiert, aber der wird nicht bei 100% sein und Brian Robinson hat, glaube ich, komplett seine Form verloren.
Ja, gerade seit der Bye-Week Robinson überhaupt nicht mehr in Form gefühlt und ich glaube, genau aus dem Grund wird es halt auch darauf ankommen, dass man um das Laufspiel rum, glaube ich, ein bisschen Sachen aufbaut. Also Ertz einbindet, Tampa Bay's Defense ist eine der schlechtesten Defense, wenn es gegen die Titans geht und gerade auch schlecht gegen Play-Action. Also ich glaube, so die RPOs, die Washington ja auch gerne spielt, Play-Action gerne spielt, Ertz mit einbringen. Das kann dann so ein bisschen das Ganze so ein bisschen ausgleichen, um einfach die Box vielleicht so ein bisschen ja zu beeinflussen, dass man nicht zu schnell auf den Lauf beißt und vielleicht dabei helfen, Robinson oder auch Eckler, der hoffentlich wieder dabei ist, so ein bisschen mit ins Spiel zu bringen.
Genau, Eckler, der müsste jetzt in Woche 18, glaube ich, gespielt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da kam sein Comeback, so war es, genau. Nicht, dass ich jetzt was durcheinander bekomme. Ich glaube, der kann ihm vor allem dann noch im Passspiel durchaus nochmal weiterhelfen, auch wenn er nicht bei 100% sein wird nach einer Concussion, aber er bringt auf jeden Fall ja eigentlich 2 neue Facetten rein ins Spiel.
Ja, und gerade auch aus dem Backfield raus, Ballempfänger etc. oder Passempfänger besser gesagt, also das sind so die Sachen, glaube ich, da muss Washington drauf achten, aber es wird sich halt um die O-Line drehen, weil egal ob Laufspiel oder Pass, die Protection muss halt einfach stehen und da haben sie doch so einige Probleme gehabt, wenn man sich die Sackrate anguckt.
Ich erwarte schon, ehrlich gesagt, viele Punkte. Ich gehe von dem Highscoring-Game aus. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist. Und dann fällt natürlich bei den Commanders automatisch der Name Terry McLaurin. Der spielt, also hat eine brutale Saison gespielt. 13 Receiving-Touchdown, das ist Commanders-Rekord. 10 von den 13 waren in der Red Zone. Ist die Frage, kommen sie dahin? Kommen sie gut in die Red Zone? Bekommen sie Red Zone-Opportunities? Weil dann hast du ja mit eben McLaurin, aber auch einem Zach Ertz, du hast da ja Möglichkeiten, wirklich das bei den Bucks auch zu bestrafen.
Und ich glaube, du schneidest jetzt so ein bisschen so einen Punkt an, der wichtig für beide Defenses ist. Sie müssen eigentlich versuchen, beide Offenses so ein bisschen hinter dieses Standard-Down-and-Distance-Thema zu bringen. Beide Offenses sind sehr gut, dritte und kurz sich herauszuarbeiten. Ich glaube, beide über 70% haben weniger als 5 Yards zu gehen und Washington von diesen dritten versuchen sogar mehr als 80% der Third Downs sind weniger als 2 Yards zu gehen. Und dann ist natürlich immer super einen langen Drive hinzulegen und auch in die Red Zone zu kommen, wo sie beide halt auch gut sind, beide Offenses. Und ich glaube, darauf wird es auch so ein bisschen ankommen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es beide nach wie vor gut machen werden. Sind beides gut gecoachte Mannschaften und wie gesagt, haben genügend Targets und McLaurin wird dann hoffentlich auch in der Red Zone wieder glänzen können, wie er es bis jetzt gemacht hat. Ja, auch der einzige 1000-Yard-Receiver bei den Washington Commanders und daher werden sie viel auf ihn setzen.
Lass uns mal bei den Bucks vielleicht auf die Offense auch schauen. Baker Mayfield, ich meine, sie haben es echt schwer getan gegen die Saints. Auch Baker Mayfield hat sich schwer getan, habe ich nicht ganz erwartet, ehrlich gesagt, so eine zähe Leistung, zumindest zu Beginn der Partie. Was wird da passieren aus Sicht der Commanders, damit Mayfield keinen Sahnetag hat? Weil wir wissen, bei dem ist alles möglich. Im ersten Saisonduell hat er 4 Touchdown-Pässe, 289 Passing Yards, da war auch selten unter Druck. Also ich behaupte mal, das ist kein Hot-Take, wenn er wenig Druck bekommt, wird es für die Commanders nicht reichen.
Also Hintergrund ist aber auch der, dass Baker Mayfield auch einer der besten QBs ist, wenn es um Druck und Blitz geht. Das heißt, ich glaube, es wird super schwer, Baker Mayfield aus dem Spiel zu nehmen für Washington, weil er einfach genau das, was Washington in der Defense macht, gerne blitzen, Gegner unter Druck zu setzen, auch sehr gut damit umgehen kann. Was Baker Mayfield selber machen muss, glaube ich, ist einfach seine eigene Stärke, diese Competitiveness, nicht zu übertreiben. Das sind dann die Situationen, wo er Fehler macht, wo er Turnovers kreiert, und das darf er einfach nicht machen. Das ist wirklich der große Negativpunkt für mich in Tampa Bay und auch bei Baker Mayfield, ist die Interception Rate, die Interceptions, die er geworfen hat. Das muss er jetzt in den Playoffs wirklich abstellen.
Was jetzt bei den Bucks, und das hat mich schon imponiert dieses Jahr, also ich dachte ehrlich gesagt damals, ich habe es kommentiert, als Godwin sich verletzt hat, das war's mit den Bucks. Wir haben im Podcast mit Kate Otten auch mal gesprochen, da könnt ihr auch nochmal reinhören, sehr, sehr cooler Typ, aber was sie da jetzt hinbekommen haben, jetzt kommt auf einmal so ein Bucky Irving und wir reden wirklich von einem Laufspiel. Rashad White war ja zwar ist ein Running Back, aber da war auch viel Passspiel. Jetzt hast du mit Bucky Irving wirklich auch ein Laufspiel. Also der Name ist da in dem Fall wirklich Programm. Von dem bin ich brutal geflasht eigentlich fast, was der jetzt die letzten Wochen spielt. Ist das so ein Mismatch für die Commanders, was sie nicht gewinnen können, ehrlich gesagt, mit ihrer Qualität, die sie im Moment haben?
Und du sprichst es so ein bisschen an. Ich glaube, das wird ein Riesenproblem werden. Also ich habe es ja auch aufgeschrieben, Irving irgendwie Top 6 in Scrimmage Yards, Top 10 in Rushing Yards, 5,4 pro Rush, also Yards pro Rush ist auch irgendwie in den Top 10 drin. Also das wird super schwer für Washington, gerade weil die Lauf-Defense auch eine Schwäche ist und auch Washington nicht da gut drin ist, Turnovers zu kreieren. Und da müssen sie gucken, dass sie irgendwie ja halt offensiv gegenhalten. Deswegen glaube ich auch, Washington muss scoren. Also Tampa Bay wird schwer zu stoppen sein, wenn es um Scoring geht, gerade wegen dem Laufspiel, gerade wegen den Stärken von Baker Mayfield. Da müssen sie schon einen rabenschwarzen Tag erwischen, um nicht 3, 4, ja, vielleicht sogar 5-mal in die Endzone zu marschieren, glaube ich.
Ich habe es mir auch mal aufgeschrieben, du hast die Saisonzahlen da gerade von Bucky Irving. Ich habe mir mal seit Woche 10, da hat er fast 88 Rushing Yards pro Spiel. Und was jetzt wirklich, das ist wirklich beeindruckend, 5,7 Yards per Attempt. Das ist der Bestwert zusammen mit Saquon Barkley. Und wir wissen, was Saquon Barkley für eine Saison spielt. Also das ist schon, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich so nicht kommen sehen, dass Bucky Irving schon so ein Power-Rusher ist, dass der dir eine neue Facette bringt. Aber dass der einfach jetzt ready ist, um zu competen, auch in den Playoffs, bin ich baff, sage ich ganz ehrlich.
Ja, also ein riesen Rookie-Saison hingelegt. Und ich glaube, beide Mannschaften spiegelt auch so ein bisschen wider, dass sie sehr starkes Laufspiel und auch Passspiel haben. Der Unterschied ist halt, dass bei Washington unbedingt Jaden Daniels mit ins Laufspiel involviert werden muss, um es stark zu machen. Aber wenn man sich die Grades und alles anschaut, dann sieht es sehr, sehr stark aus. Also sie machen das sehr gut. Und Tampa Bay sich halt komplett auf die beiden Running Backs verlassen kann. Und dann Baker Mayfield halt den Gunslinger noch dabei hat. Deswegen ist für mich eigentlich auch Tampa Bay ein bisschen favorisiert. Das glaube ich schon. Auch wenn ich es natürlich Jaden Daniels wünschen würde. Was für eine Hammer-Rookie-Saison. Ja, also Wahnsinn.
Das ist tatsächlich so ein Matchup, wo ich sage, eigentlich ist mir egal, wer weiterkommt. Das haben beide irgendwie verdient, weil es Teams sind, die Bock machen. Ah, 8 Minuten sind schon wieder vorbei. Die wirklich Bock machen. Und wir haben jetzt kein Wort über Mike Evans oder Jaleen McMillan verloren. Das sagt auch was über die Qualität auch der anderen Spiele. Aber da könnt ihr dann noch sehr, sehr ausführlich dann beim Spiel reden. Sonntag auf Montag um 2 Uhr. Das ist einfach ein geiles Matchup. Zum Schluss vielleicht noch die Frage an dich, Vanja. Hast du irgendeinen Hot-Take für uns, was dieses Matchup betrifft? Ist das eine gemeine Frage noch?
Was meinst du mit Hot-Take genau? Wer Favorit ist oder was genau?
Was du erwartest, was da passieren könnte, was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm haben.
Also ich glaube wirklich, dass Baker Mayfield fehlerfrei spielt und deswegen die Buccaneers das ganze Ding auch mit einem Score-Vorsprung gewinnen.
Gut, da mache ich jetzt die Geste hier, als er einen gewissen Tommy DeVito nachgemacht hat. Das ist für einen Baker Mayfield kein Hot-Take, aber den nehme ich so.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ein Wildcard-Spiel gibt's noch. Das ist dann Montag auf Dienstag ab 1.50 Uhr live auf DAZN, die Minnesota Vikings bei den Los Angeles Rams mit Simon Sterzer. Simon, wunderschön, dass du Zeit gefunden hast. Jetzt haben wir mit den Vikings ein Team, wo wir uns alle fragen, mit dem Rekord, warum spielen die Wildcard?
Tja, weil sie es eben hinten raus dann doch noch verbockt haben. Und da stellen sich natürlich auch viele, viele Vikings-Fans die Frage, ist Sam Darnold Sam Darnold?
Sind wir echt schon so weit nach dem
Ich sag mal so, dieses letzte Spiel gegen die Lions, das war schon so ein bisschen, das war Futter für die Kritiker, die ja so die ganze Saison über vielleicht nicht so ganz dran geglaubt haben, dass das the real Sam Darnold ist. Oder vielleicht ist es dann doch, je nachdem. Und ja, das ist ein Spiel, in dem man sich dann absolut beweisen kann. Man muss ja da sagen, das Spiel zuvor hat er dann sein, ich glaube sogar Career High mit Yards, die er da geworfen hatte. Also normalerweise geht er da raus und liefert gut ab.
In unserer letzten Preview hauen wir nochmal auf die Kacke. So. Aber lass uns damit gerne anfangen, weil das war schon, man muss dazu sagen, es waren die Lions, das ist eine, also selbst mit Ausfällen scheint es eine brutal gute Defensive, zumindest punktuell immer wieder zu sein. Ich glaube, über eine ganze Saison kannst du mit der Defensive so nicht gewinnen, aber Aaron Glenn ist ein Genie. Und was man sagen muss, und das war ja das, was wir das ganze Jahr über eigentlich schon auch gesagt haben, wenn du Druck auf Sam Darnold bekommst, dann kann es schon sein, dass er auch Fehler macht. Er war jetzt gegen die Lions zu 49% under pressure, 4 von 18 Pässen sind dann angekommen, 70 Yards waren es am Ende. Jetzt muss man aber sagen, die Lions hatten einfach einen überragenden Tag. Das war die höchste Pressure Rate überhaupt, die Darnold dieses Jahr hatte. Müssen wir einfach festhalten, das war vielleicht jetzt ganz speziell gegen die Lions oder können die Rams das als Blaupause nehmen?
Ja, kommt drauf an, wie sie dann im Endeffekt eingestellt sind. Also sie konnten ja das letzte Spiel gegen Seahawks bei dieser Niederlage gut von, ja, in den Straßenklamotten sozusagen von der Bank aus ein bisschen angucken. Das tut dir natürlich gut, dass du deine Starter so ein bisschen schonen kannst. Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit den Vikings gehen würde, müsste, wenn ich es mit denen halten würde, hätte ich jetzt nicht sehr viel Angst vor dieser Rams-Defense, die ja vor allem im Jahr 1 nach Aaron Donald ja, viele Rookies mit drin hat, die sich finden musste, die sich so teilweise gefunden hat, also Potenzial ist zu erkennen, aber es ist jetzt nicht die Defense, die, glaube ich, Sam Darnold das Leben total zur Hölle machen kann.
Ja, was bei den Lions dazu kam, also wir haben bei den Rams mit Fisk, mit Turner, mit Young, mit Wurst, da sind echt geile Typen mit dabei, ja. Die spielen jetzt zwar auch halt Playoffs mal, muss man auch mal schauen, wie sich das dann so entwickelt, aber das ist schon brutal gut, schon, wie du sagst, ein Jahr nach Aaron Donald, das hat man ganz anders erwartet, aber die Secondary von den Lions haben die Rams halt nicht. Und da kommt, glaube ich, bei mir dann der große Unterschied raus, weswegen ich sage, Darnold wird ein einfaches Spiel haben und dann so ein bisschen die Frage, hat dann Minnesota da den Vorteil einfach auf ihrer Seite, was die Offensive anbelangt? Oder bekommen wir auch so einen Matt Stafford, der halt wieder so ein Vintage-Matt Stafford-Playoff-Spiel hat? Weil bei der Offense, ich persönlich würde schon jetzt mit den Vikings erstmal gehen, wobei auf der anderen Seite mit Stafford, mit Nacua, mit Kupp natürlich auch, also einfach mal die, Kyren Williams, 4 Granaten hast.
Diese Granaten und vor allem, also ich finde ganz spannende Personalie auch Tyler Higbee. Der wieder zurück ist, der sozusagen noch mehr Raum auch an der Neath noch bringt, um sozusagen die Räume für Nacua und Kupp wieder frei zu machen. Und auch ein Kyren Williams, also der ist ja auch, dem verschweigt man immer so ein bisschen, ist ja nicht nur das Passspiel der Rams, auch wenn sie da, sagen wir so, in diesen Gesamt-Yardages, die sie durch den Lauf machen, der Liga nicht ganz weit oben mit dabei sind, aber Kyren Williams dennoch mit den über 80 Yards, die er pro Spiel macht, 14 Touchdowns erlaufen in dieser Saison, das ist ein absoluter Top-Running-Back. Und der bringt ihnen vor allem dann auch in den ganz, ganz wichtigen Situationen die Yards, die sie brauchen und dann, wenn sie in der Goal-Line sind, auch den Touchdown.
Was wird für dich so ein Matchup sein? Also ist es so Stafford, was er gegen das Blitzing der Vikings macht? Ist es eher umgekehrt, ob Darnold wieder so ein Spiel eher hat? Oder was ist für dich so das Key-Match, wo du sagst, da schaue ich ganz genau drauf?
Ich glaube, das Key-Matchup ist die Offense der Rams gegen die Defense der Vikings. Also das ist für mich ganz entscheidend, wie eben, du hast es schon gesagt, die Vikings blitzen noch und nöcher, die geben da Vollgas, die werden Stafford das Leben total zur Hölle machen und dann eben die starke Secondary der Vikings mit den meisten Receptions, die sie ja gefangen haben in dieser Saison, wird zu sehen sein. Wenn Stafford seine Receiver findet, dann klar, dann kann das gut laufen, aber ich glaube, dass diese Vikings Defense so immens stark ist, dass sie sozusagen mit dieser Defense das Spiel gewinnen können.
Das muss man sagen, die Rams waren eins der wenigen Teams, die die Vikings schon mal geschlagen haben in Woche 8. Das war damals, wer sich vielleicht dran erinnert, das Comeback-Spiel oder das erste Saisonspiel von Puka Nacua. Der hatte dann gleich 7 Catches für 106 Yards. Also so kann man mal zurückkommen von der Verletzung. Der hat vor allem, ich habe nochmal nachgeschaut, gegen Gilmore gespielt. Das war einer der schwächsten Spiele von Gilmore. Und Stafford, muss man sagen, in dem Spiel hatte da den Matchplan, wenn du geblitzt wirst von den Vikings, was ja zwangsläufig passieren wird, egal was sie machen, die denken sich, Brian Flores überlegt sich immer was, aber Blitzing wird dabei sein. Er hat den Ball nur 2,53 Sekunden gehalten. Das war der 5-schnellste Release. Ne, Entschuldigung, der 6-schnellste, also 5-mal schneller in der Saison. Ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Ja. Wenn sie das wieder konvertiert bekommen mit einem Nacua, mit einem Cooper Kupp, der vielleicht dann auch wieder einen großen Moment hat, auch ein Kyren Williams damit, einen Tyler Higbee hast du angesprochen.
Der ist sowas total wichtig. Also, ja klar, also dieses Kurzpassspiel, gerade Tyler Higbee, der einfach auch die Masse bringt, der einfach mal stehen bleibt, der, keine Ahnung, 3 Yards läuft und die auch so diese Kurzyarder fangen kann. Also das wird entscheidend sein. Klar, weil sie eben so viel Druck machen, die Vikings, und du weißt du selbst, wenn du dann bei Druck den Ball werfen musst und du gehst mal tief und du hast so eine Secondary der Vikings mit Byron Murphy da stehen, dann kann das ganz schnell bitterböse enden. Aber wie gesagt, das ist, wenn er seine Leute findet, aber das ist wie immer im Football, das ist jetzt so leicht gesagt. Aber ich glaube einfach wirklich, dass diese Kombination aus Higbee, Nakua, Kapp, Kyren Williams und Co. einfach könnte gut funktionieren, wenn sie es nicht übertreiben, wenn sie nicht zu sehr gleich ins Risiko gehen, sondern das einfach nach ihrem Gameplan, und den wird Sean McVay haben. Und da werden sie auch schon seit 2 Wochen ungefähr drüber gesprochen haben. Auch wenn er natürlich nicht wusste, dass es gegen die Vikings geht. Aber mit diesem Gameplan glaube ich schon, dass sie den Vikings wehtun könnten. Und ich glaube, das ist das Matchup. Also die Offense der Rams gegen die Defense der Vikings, das ist das alles Entscheidende.
Was ich schon spannend finde, das ist ja schon immense Qualität auf beiden Seiten, was wir da für Playmaker haben. Jetzt haben wir über die Rams schon gesprochen. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir mal überhaupt zu Justin Jefferson, ja, zu einem Jordan Addison, weil in diesem ersten Saisonduell, da waren Jordan Addison komplett abgemeldet. Der hatte 2 Catches für 22 Yards. Da lehne ich mir 2000 Fenster, das wird nicht funktionieren. Also es wird nicht passieren. Also das wird nicht wieder so funktionieren für die Rams, dass der ja quasi abgemeldet ist.
Normalerweise
nicht. Und TJ Hawkins sind auch wieder da.
Klar. Aber vielleicht sind die Rams auf Kryptonit. Du weißt es nicht. Also, je nachdem. Ist auch ganz spannend, was da gerade ist. Bei den Vikings tut sich auch einiges mit Brian Flores. Also da wird auch immer viel wie so Nebenschauplätze und Geschichten dich da beeinträchtigen. Also quasi, dass er gerne wieder Headcoach sein möchte und so weiter und so fort. Ob dich das irgendwie mental beeinflusst, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass das eben nicht so in die Kabine dringt. Aber es dringt sowieso in die Kabine. Aber ich glaube, normalerweise sind die alle mental so stark, und auch Brian Flores hat der Bock, hier als Assistant Coach noch was zu beweisen. Das könnte gut werden.
Was machen wir denn dann mit diesem Matchup? Hast du schon, also ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist ja eins der Matchups, wo ich noch das wenigste an Gefühl habe, weil die Vikings sind natürlich wegen der Saison der Favorit. Ich finde aber trotzdem, bei den Rams kannst du halt immer so ein Spiel bekommen, wo du eigentlich ja jede Mannschaft wahrscheinlich auch schlagen kannst in der Liga. Das traue ich den Rams immer wieder zu. Ich glaube nicht, dass sie den Run hinbekommen, wirklich auch wieder den letzten Schritt zu machen und den Titel zu holen. Aber ich traue denen da, das wäre ja, wobei, sie sind ja eigentlich das besser gerankte Team, aber es wäre eigentlich ein Upset, wenn sie gewinnen, oder?
Ja, für das sind die Vikings einfach zu stabil unterwegs. Also ich glaube eigentlich dran, dass die Vikings gewinnen. Was heißt eigentlich, also normalerweise Favorit sind für mich ganz klar die Vikings, weil die Rams jetzt zwar, klar, die Rams haben in Anführungszeichen Heimvorteil, aber SoFi Stadium ist jetzt nicht so das große Heimpflaster in der NFL.
Es werden mehr Vikings-Fans da sein. Ich glaube, da kann es sein, da habe ich auch schon was gelesen, dass da irgendwie schon Tickets in die Hand. Oh ne, das war für Detroit, war das, Entschuldigung. Sowas.
Ja, aber nicht fürs Rams-Spiel. Kann ich mir gut vorstellen, dass da einige in Lila dann da sitzen.
Davon gehe ich auch ganz schwer aus. Ja. Hast du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie so einen Hot-Take, den wir da mitnehmen können aus dem Spiel? Ja, gut, eigentlich hast du schon ein bisschen angedeutet mit Tyler Higbee, oder?
Ja, ich glaube.
Wobei Tyler du sagst, dass die Vikings weiterkommen. Also brauche ich noch was anderes, was die Vikings anbelangt.
Was die Vikings anbelangt, huiuiuiui.
Nee, du darfst sagen, was du willst, um Gottes Willen.
Nee. Also ich sag mal so, wenn die Vikings das sehr, sehr deutlich machen, dann fängt Jefferson über 200 Yards in dem Spiel.
Oh, wow. Okay, das war jetzt, also wir haben das Segment begonnen mit, dass die Secondary der Rams nicht so gut ist wie von den Lions. Das würde ich immer noch unterschreiben, aber 200, wow, das ist echt ein Hot Take.
Ich glaube, irgendeiner explodiert richtig.
Gut, es kann natürlich hoffen. Einfach
also,
sein.
Also es wäre natürlich wunderschön, wenn wir so ein Spiel hätten, in dem so richtig Run and Gun ist.
Schau, da sagt die Uhr sogar, hoppala, das ist mir ein bisschen zu hot. Aber tatsächlich, dadurch, dass Addison einfach eine größere Rolle mittlerweile spielt, der war in den ersten 7 Spielen auch einfach nicht so involviert und war einfach schwächer. Der hat jetzt 2,5 Catches mehr pro Spiel als in den ersten 7 Spielen. Also das, ja, 200 ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr hot, aber 150, Justin Jefferson, warum denn nicht? Aber dann hören wir schon raus, dass die Vikings bei dir der Favorit sind. Ich bin immer noch, ich sag's ganz ehrlich, bei dem Matchup, ich bin unentschlossen.
Ja, ich hab noch eine super Side-Geschichte.
Bitte.
Und zwar ist da die Frage, wie es im Hause Stafford ausschaut. Ich habe vorhin so eine Push-Meldung bekommen, weiß nicht, ob du auch. Und zwar hieß es ja, im
Haus sind ausgestellt.
Ja, Frau Stafford zieht aus von zu Hause. Da dachte ich mir, okay, was ist da los? Ehekrise, bevor es losgeht. Nee, mit den 4 Kindern, weil die haben nämlich Grippe.
Au.
Au. Und deshalb sagt sie sich ja, bevor sie ihren Mann ansteckt, zieht sie aus. Mal, guck mal, ob das vielleicht möglicherweise nicht, dass er sich dann noch ein feuchtes Näschen holt.
Dass die Schniefnase Stafford dann hier die Rams positiv oder negativ beeinflusst. Also mit der Story wunderbar. Da haben wir doch. Also Vikings at Rams, Montag auf Dienstag ab 1:50 live auf der Zone. Ich mach's nochmal nach der Reihenfolge, dann ist es einfacher für mich.
Ja.
Samstag geht's los, ab 22 Uhr die Chargers bei den Texans. Dann Samstag auf Sonntag 2 Uhr haben wir die Steelers bei den Ravens. Sonntag ab 18:45, da geht's richtig zur Sache mit Football. Die Broncos bei den Bills. Wir haben die Packers bei den Eagles, Sonntag 22.15 Uhr. Washington bei den Tampa Bay Buccaneers, Montag, also Sonntag auf Montag um 2 Uhr und dann die nochmal. Simon mit Arik Bredendieck, Montag auf Dienstag 1:50 Uhr und dann freuen wir uns auf eine richtig geile Wildcard-Runde.
Auf jeden Fall. Das wird richtig krachen. Ich hoffe es so sehr.
Dann lieben Dank dir schon mal für deine Zeit, für die Zeit aller anderen Experten. Grüße an Flo und seine Familie und dass Flo dann nächste Woche wieder mit dabei ist. Aber wie gesagt, er hatte heute definitiv was Besseres zu tun und das ist definitiv auch entschuldigt. Auf dass wir ihn dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin, Simon, danke dir. Und dann freuen wir uns auf ganz viel Wildcard Madness. Ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.